Mörderischer Sommer. Der erfolgreichste französische Film des Jahres. Der Triumph der Isabelle Adjani, die sich als die größte französische Schauspielerin ihrer Generation erweist.
Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier.
Die macht die Männer wild und die Frauen böse.
Mein Gott, wird die sich hier vor uns waschen?
Dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais.
Erwachsen ist sie. Bitte?
Sie ist unberechenbar und macht jedem Hoffnung auf alles. Niemand ahnt, was sie wirklich vorhat.
Was halten Sie davon, wenn wir beide da mal einen Abend verbringen würden? Es ist super, die haben einen Swimmingpool, Kerzen auf den Tischen, Tafelsilber.
Schon gut, Kleine, schon gut. Reg dich wieder ab. Wenn Sie mich zum Essen ausführen, heißt das nicht, dass ich mit Ihnen schlafe.
Die Männer irren, wenn sie glauben, sie sei eine leichte Beute.
Raus mit der Sprache. Was willst du herauskriegen?
Ich kapiere nichts von dem, was Sie sagen. Lassen Sie
mich gehen. Oh nein! Du wirst mir zuhören bis zum Schluss. Ilian!
Wenn man ein mörderischer Ilian. Sommer das allererste Mal guckt, so wie du jetzt, mit was für einer Erwartungshaltung geht man da dran?
Dass sehr viel mehr gemordet wird.
Ja, das dachte ich mir. Der Titel, der ist der irreführend?
Ja, ich würde schon sagen, tatsächlich. Also das Marketing hat sich sehr darum bemüht, einen Film vor meinem geistigen Auge da abzubilden, den es so in dieser Form nicht gibt. Zumindest nicht 1:1. Es sind Elemente dessen vorhanden, aber als ich so auf das Kinoplakat geguckt habe und auch auf das VHS-Artwork und da Isabella Gianni sah im leichten Sommerkleidchen, und zusammen mit dem Titel Ein mörderischer Sommer dachte ich eher an... Naja, ist ein schwüler Film, muss man sagen. Ist auch ein erotischer Film. Aber ich dachte an einen eher geradlinigen Erotik-Thriller, falls das für dich Sinn ergibt.
Ja, aber also wenn ich den Titel so angucke, denke ich auch erstmal, nur wenn ich den lese, ne, nur auf dem Papier an einen Krimi. Und also der ist es zwar angeblich laut DVD-Hülle, da steht das so ein bisschen mit drin und ich glaube, ich habe irgendwo anders auch nochmal Krimi-Puzzle gelesen, aber ein Krimi-Puzzle sehe ich da eigentlich erstmal nicht.
Krimi-Puzzle, das höre ich glaube ich auch zum allerersten Mal. Ich beschäftige mich schon ein paar Jährchen mit Filmen, aber Krimi-Puzzle klingt immer so wie aus einer hört zu, der TV-Spielfilm gefallen. Wenn der Redakteur einem nichts einfällt, um einen Film zu umschreiben.
Oder als wenn es der Riddler in der 60er-Jahre-Batman-Serie irgendwie sagt, ja. Mhm. Und Erwartungshaltung?
Erwartungshaltung war eigentlich nicht vorhanden, glaube ich, so nach den ersten 5 Minuten. Das war jetzt ganz gut bei dem Film, weil die Erwartungshaltung wird ganz schnell weggepustet. Ich dachte, das ist, glaube ich, nicht der Film, mit dem ich rechne.
Und das ist nämlich auch das Schöne. Ja. Meine Erstsichtung, ich wusste gar nichts, außer diesen Titel und dass eben Isabelle Adjani da mitspielt und habe ihn auch damals definitiv wegen ihr geguckt, weil ich da gerade irgendwie dabei war, so einige Filme mit ihr zu sichten. Da hatte ich gerade irgendwie Das Auge gesehen, da hatte ich gerade Possession gesehen, Subway glaube ich noch. Also das war so eine ganze Reihe von Filmen mit ihr und ich dachte, Mensch, hier mörderischer Sommer. Und da dachte ich eben auch, mörderischer Sommer klingt eben nach... das könnte auch so ein bisschen Krimi, ein bisschen Slasher oder ein bisschen irgendwas sein. Und ich habe mir halt nichts durchgelesen und bin in diesen Film reingerauscht. Und habe auch innerhalb weniger Minuten gemerkt, dass das überhaupt nicht der Film ist, wo ich dachte, dass ich ihn jetzt gucken würde. Aber war dann trotzdem sehr begeistert und auch sehr überrascht, wie sich das ganze Ding entwickelt irgendwie. Also dieser Genre-Mix, der da stattfindet, hat mich dann doch sehr überrascht, weil er ja auch erstmal, ja nicht die erste Hälfte, aber so im ersten Drittel auch eine ganz andere Art von Film ist, als er dann später wird, ne?
Ja, die Tonalität ist also nach meinem Empfinden betont leicht. Du hast zwar immer so diese kleinen kurzen Zwischenschnitte auf Flashbacks aus vergangenen Tagen, die am Anfang aber nicht, also für mich zumindest nicht eindeutig als solche zu erkennen waren und sich für mich so diese pittoreske Landidylle, die da gezeigt wird, einfügten. Wie hier mit Inhaltsangabe bei der UFDB verrät, spielt das Ganze 1976, ist an mir so vorbeigezogen, muss ich sagen. Mhm. Ob das Ganze jetzt 76 spielt, ich glaube, dem Entstehungsjahr des Romans oder zum Drehzeitpunkt, also 82, 83, spielt auch keine weitere Rolle, glaube ich. Aber zu Beginn, ja, fühlte sich das Ganze sehr, sehr leichtfüßig, sehr beschwingt ist falsch, weil da liegt, dem Ganzen unterliegt schon so eine gewisse Sentimentalität. Also zumindest mein Empfinden war, da kommt doch irgendwie was, weil das kann es ja nicht gewesen sein. Dafür sind auch die Figuren zu gebrochen, schien mir. Und auch zum Beispiel Alain Souchon in der männlichen Hauptrolle, so als Love Interest von Isabella Gianni, nicht wirklich konventionell genug als potenzieller Liebhaber, so was so sein ganzes Auftreten betrifft, weil er ist ja auch eine sehr neurotische Type, da können wir sicher ein bisschen drüber sprechen. Aber so ja, die erste halbe Stunde, da deutet eigentlich gar nichts auf ein Verbrechen hin, wenn mich meine Erinnerung jetzt nicht trügt. Das war eher leicht. Auch die ganzen Episodchen da im Kino, spielt sehr viel im Kino, muss man sagen, zu Beginn, was mir erstmal gefallen hat. Ist eine französische Sommerkomödie.
Ja, total. Ich glaube, die einzigen kleinen Hinweise, die man da schon bemerken kann, ist im Endeffekt nur, wie Eliane, also diese Ausbrüche, die sie zwischendrin hat. Das ist ja so dieser einzige kleine Hinweis auf, da passiert irgendwas in ihrem Kopf, so in Richtung Borderline oder irgendwas in dieser Art. Ne? Da passieren Dinge, die sie ausbrechen lassen. Aber das ist halt auch in dieser ersten halben Stunde noch sehr, sehr minimal. Und das ist ja auch ganz schön gemacht mit der Perspektive des Sprechers, weil gerade diese leichte erste halbe Stunde ist ja quasi die männliche Hauptfigur, auch gleichzeitig der Erzähler. Wir haben immer so einen dritte Person Erzähler, der da quasi erzählt, was passiert und was in seinem Kopf so vorgeht. Und erst wenn das einmal wechselt zu ihr, merkt man auch sofort den harten Cut vom Ton, den harten Cut von, worum geht's jetzt gerade hier und auf was für einen Film muss man sich dann jetzt einlassen. Mhm. Aber ich wollte noch kurz auf das Alter und auf die auf hier das Jahr 76, wo der Spiel zu sprechen kommen, weil interessanterweise, ich hatte auch nicht nachgeguckt, wann der gedreht wurde, und für mich sah der Film optisch eher aus wie irgendwas in den 70ern. Mhm. Und der ist ja eigentlich gedreht, in den 80ern, 83 wurde veröffentlicht, ne?
Mhm, ja.
Genau, und für mich sah der halt viel mehr nach 70er als nach 80er aus, was, glaube ich, sehr stark auch an diesem Weichzeichner-Effekt liegt, den die da benutzen. Ne? Das ist ja so richtig Butter auf die Scherbe geschmiert, also teilweise sehr überstrahlt und passt aber zu diesem sommerlich leichten Komödienscharme am Anfang und auch zu diesem Disco-Feeling, was da so ein bisschen mit rüberkommt. Weil ich glaube auch so ein Disco-Ding, das ist ja auch so richtig 70er eigentlich, ne? Wo es das in den 80ern noch gab.
Ich vermute, ich glaube 1980 war Disco schon fast tot.
Ja, also sowas wie das Bing Bang, das ist so richtig 70er. Was aber eine sehr schöne Idee ist, cool, dass die das so da reingebracht haben. Das bringt halt auch dieses französische, leichte Dorffeeling echt gut rüber. Genau, also ja, startet wie sommerlich leichte Liebeskomödie mit so ganz kleinen Hakern drin, wo man sich fragt, was ist los mit dieser Frau?
Der erste kleine Haker, so wie du ihn nennst, ist das ihr emotionaler Ausbruch mit Ping-Pong im Auto? Ich bin mir nicht ganz sicher, hat sie denn vorher schon ein?
Nee, es das müsste eigentlich.
Das war der erste, glaube ich, Moment, in dem ich so ein bisschen zurückgewichen bin und dachte, ah, okay. Wir haben hier nicht nur schwierige Männer, was ganz offensichtlich ist, denn wir lernen ja Ping-Pong und seine Familie vorher relativ ausführlich kennen und sind sich auch, glaube ich, alle nicht so ganz mit sich im Reinen. Aber das sind eher, ich würde mal sagen, vergleichsweise banale Probleme. Und damit konnte ich doch relativ gut umgehen. Also das hat mir jetzt nichts aus der Fassung gebracht. Aber als wir eben Elions ersten Gefühlsausbruch da sehen, da dachte ich schon, okay, das ist ich habe eine vage, eine leise Ahnung, beginne ich zu haben davon, wohin sich dieser Film entwickeln könnte. Tut er dann auch nicht, aber
das ist die erste Szene, wo ich das auch so hatte. Aber ich habe, glaube ich, damals schon kurz gestutzt beim Kennenlernen. Mhm. Also sie drückt ihm ja nicht einfach nur einen flotten Spruch, sondern macht dabei auch eine motzige Miene, die so eigentlich überhaupt nicht zu dieser Situation passt und auch überhaupt nicht zu ihrem Auftreten. Sie geht ja zu ihm und fordert ihn quasi mit Blicken förmlich zum Tanzen heraus, ist aber gleichzeitig, während sie körperlich total einladend wirkt, ist sie von der Mimik und von dem, was sie sagt, komplett abweisend. Mhm. Also da ist dieser Bruch schon irgendwie spürbar. Und auch, wie sie dann nicht nur tanzen, sondern dann dieses Getränk nehmen. Sie ist ja zu ihm einfach nur, sie ist einfach nur arschig zu ihm, ne? Am Ende. Also richtig biestig. Aber er findet es interessant. Ja. Das sagt ja auch einiges über ihn.
Ja, ich, wird eigentlich thematisiert, dass er doch, ich möchte nicht sagen, also er ist nicht, er könnte jetzt nicht ihr Vater sein, ist keine Sugar Daddy-Type für sie, aber er ist ja doch auch, also nicht nur sind die Schauspieler unterschiedlichen Alters, ich glaube, Alain Soudan ist gut 10 Jahre älter als Isabella Gianni, aber also man sieht ihm eben auch jedes Jahr seines Lebens an. Es gibt ja auch Männer durchaus, die damit davonkommen und sagen, ja, ich spiele auch einen Mann um die 30, und, aber er eben nicht. Ich finde auch, er sieht eben auch so alt aus, wie er ist. Wird das eigentlich jemals thematisiert, dass er das auch einfach gut finden könnte, dass sich so eine junge, sehr attraktive Frau für ihn interessiert? Ich glaube nicht.
Nee, eigentlich gar nicht.
Ich glaube, in den französischen Filmen läuft das einfach unter. Ja, das ist eben so.
Ja, ich glaube das auch, vor allem, weil in diesem Dorf ja auch die Menschen, also dieser junge Bruder sieht halt auch brutal jung aus, während die älteren Leute in diesem Dorf auch so richtig nach bäuerlicher Arbeit aussehen und wahrscheinlich alle nochmal irgendwie 10 Jahre älter aussehen, als sie eigentlich sind. Ne? Deshalb ist das mit dem Alter, glaube ich, in dieser Dorfidylle in Anführungsstrichen sowieso so eine Sache. Ich finde die alle schwierig einzusortieren. Wobei Eliane völlig da raussticht, weil sie eben, ich finde, sie ist rein vom Habitus, von der Optik, wie ein kompletter Fremdkörper in diesem Dorf.
Ja, mich wunderte, dass sie da nicht mehr angefeindet wird. Ich dachte, das würde zu einem zentralen Thema, weil es so aus einer klassischen, aus dem klassischen Handlungsverlauf in dieser Art von Szenario her so kenne, dass Isabelle Adjani so eine Figur ist, die im Grunde so eine Dorfgemeinschaft aufmischt. Die kommt in die Stadt und dann flippen erstmal alle Männer aus, dann rumpfen erstmal alle alten Damen die Nase, dann wird sie gemobbt und daraus entspinnen sich dann oft ganze Handlungsstränge, die oft auch einen gesamten Film tragen können. Während das hier nie wirklich ein Thema ist. Also ich meine, sie wird eigentlich gut aufgenommen, und die Tatsache, dass sie eben eine sehr junge, also junge, nicht sehr junge, junge, attraktive Frau ist, die bevorzugt, ja, die sich schon sehr offenherzig auch zeigt und im leicht durchsichtigen Minirock dann gerne im Bistro steht. Das wird nie so thematisiert im Sinne von, aha, guck mal einer an, da ist ja, ich sehe schon.
Die Frauen ignorieren das auch richtig, während die Männer alle hinterher stieren. Gerade in dieser Szene da am Anfang, wo sie in diesem Laden da in der Schlange steht und rausgeht, ist ja auch diese Bluse, die ist ja komplett durchsichtig. Also dieses Kleid, das ist ja ein weißes Kleid, kann man komplett durchgucken, einfach so. Und die Männer alle vollkommen fasziniert und gucken hinterher mit verstohlenen Blicken, und alle anderen ignorieren das.
Ja.
Irgendwie, das ist faszinierend. Ja.
Ich soll doch Eliane sagen, du hast absolut recht. Man spricht den Namen so aus, ich sage immer Elion. Mein Fehler. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir weitersprechen, um Menschen, gerne, die den Film nicht gesehen haben, die Chance zu geben, zu wissen, zumindest worum es geht, vage. Ich möchte dir keine Inhaltsangabe vorlesen, denn du hast richtigerweise gesagt, mir im Vorfeld unseres Gesprächs, liest dir nicht so viel zu dem Film durch. Der lebt auch zum Teil von seinen Überraschungen. Und das ist wahr, deswegen spare ich mir jetzt so eine klassische Inhaltsangabe. Ich möchte aber schon so ein bisschen Kontext geben. Französischer Film aus dem Jahr 1983, Regie führte Jean Becker, Sohn, glaube ich, von Jacques Becker, dem legendären Filmemacher, und an der Kamera stand sein Bruder Etienne Becker, also so ein richtiges Familienunterfangen. Drehbuch hat geschrieben Sébastien Japrisot nach dem gleichnamigen Erfolgsroman, habe ich hier zumindest angelesen. Ich glaube das einfach mal, dass es ein Erfolgsroman war, sonst hätte man ihn wahrscheinlich auch nicht adaptiert. Und es geht eigentlich um das, was wir gerade schon so beschrieben haben. Irgendwo passiert da ein Mord, über den wollen wir aber noch nicht reden. Deswegen mögen wir auch jetzt jeder Hörerin, jedem Hörer die Möglichkeit geben, irgendwann zu sagen, so nach einer halben Stunde, oh, jetzt wird's mir aber zu spoilerig, jetzt klicke ich mich mal aus. aber es geht schon um ein Verbrechen, was nicht heißt, dass er für mich gleichzeitig auch Familientragödie sein kann, komödiantische Züge haben kann, Züge eines Erotikfilms haben kann. Was eigentlich sehr schön ist, denn ich mag ja auch Filme, die sich nicht so leicht in eine Schublade stecken lassen. Haben wir den Cast zeitig alle Menschen benannt, die es zu benennen gilt? Vielleicht wird er noch.
Ich glaube, zumindest erstmal die wichtigsten war. Also, da spielen zwar noch ganz viele Leute mit, aber ganz ehrlich, die meisten davon könnte ich gar nicht einsortieren, auch in andere Filme, weil ich die. Viele Gesichter kannte ich einfach nicht. Ging es dir da anders?
Nein. Also, ja. Also, nein. Mir ging es überhaupt nicht anders. Mir ging es absolut genauso. Tatsächlich ein Film. Ohne dieses typische Phänomen, dass, ach, den kenne ich doch. Ja. Ich sah den so und dachte, hab keinen von denen irgendwo jemals woanders gesehen, außer Edith Scope, die hier die Ärztin spielt. Die natürlich aus einem meiner Lieblingsfilme, Augen ohne Gesicht, Les yeux sans un visage, von Georges Franjune, eine Hauptrolle spielt. Und okay. Also die hat eine Lichtgestalt ist im französischen Kino. Und Mai Wen ist mir zumindest, also die spielt die junge Eliane in einer Szene, auch namentlich eine Bekanntheit. Aber ansonsten kein Film, bei dem ich dachte, ach, guck mal einer an.
Ja, wenig übliche Verdächtige, die man sonst so häufiger mal irgendwo sieht. Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Wir haben gesagt, Isabella Adjani, also Eliane, wird nicht gemobbt oder da wird nicht viel die Nase gerümpft, sondern sie einfach als Möglichkeit des sexuellen späten Erwachens nochmal für einige ältere Dorfbewohner irgendwie betrachtet, aber ansonsten nicht groß von der Seite angeguckt. Aber ihre Mutter, die Eva Braun in Gänsefüßchen, auf der wird ja ganz schön rumgeritten. Das hat mich dann doch überrascht, weil sie ist eigentlich eine sehr angepasste, auf den ersten Blick sehr, ja, fast schon konservative, biedere Muttertype.
Na gut, aber sie bietet auch, glaube ich,
sie ist eine Deutsche.
Ist eine Deutsche und sie hat so eine, also sie wird ja sehr devot gespielt, ne? Und also auch dieses, den Menschen selten in die Augen gucken, lieber auf die Füße gucken oder auf den Boden gucken und immer sehr zusammengekrümmt. Und ich glaube, das bietet eben auch die Angriffsfläche, sodass da viel mehr kommt. Also der Charakter der Eliane, die bietet ja eigentlich gar keine Angriffsfläche, weil sie sofort zurückschlägt, egal was irgendwie irgendwo kommt. Und das doppelt und dreifach, wenn man jetzt mal an die Mutter von Ping-Pong denkt, die ja schon das ein oder andere austeilt und so die einzige ist, die sie überhaupt nicht ausstehen kann und sagt irgendwie, ich glaube, für was hält sie für eine Lügnerin oder für eine falsche Frau quasi. Und die Reaktionen zwischen Eliane oder Elians Mutter sind da ja sehr unterschiedlich, wenn solche Dinge von außen kommen.
Inwiefern?
Einfach, ja, ne, die eine schlägt zurück und die andere guckt eben zu Boden. Also das, ne, die eine nimmt die Backpfeife einfach hin und die andere ist direkt bereit zum Kampf und stürzt sich drauf. Ja.
Ja, ja.
Aber es liegt ja auch in der Geschichte der Sache, ne?
Ja, lernen wir überhaupt Elians Vater kennen zu Beginn oder ist es? Ist der von Beginn an die Person, über die geredet wird, der irgendwo in einem Zimmer sitzt?
Ich glaube schon, der wird, ich weiß nicht mehr genau zu welchem Zeitpunkt, aber ich glaube, er ist schon relativ früh als Vater mit dabei. Auch wenn nur irgendwie in einem Nebensatz und er taucht nur mal kurz auf mit seinem Schnubbi da noch.
Okay. Weil, um gleich mal kritisch zu werden und hier ganz ehrlich auch zu sagen, Ein mörderischer Sommer wird nie zu einem meiner Lieblingsfilme. Ich fand die ich empfand den Plot zu Beginn als ziemliches Konvolut von möglichen Handlungssträngen, die sich da auftun und Figuren, auf die es zu achten gilt. Und ich komme mal mehr, mal weniger gut zurecht mit solchen Szenarien. Im Fall von Ein mörderischer Sommer ist es mir dann eben doch so gegangen und diese Erkenntnis kam dann eben auch relativ spät, als ich dann eben merkte, ach, der Film fokussiert eher darauf und das war eher von Interesse, dass ich mich zu Beginn fast schon davon überfordert fühlte und dann am Ende sich das eben nicht, sagen wir mal entzerrte als, oh ja, aber der Film wollte ja auch, dass ich mich verwirrt fühlte. Nee, also ich habe das Gefühl, dafür war er nicht smart genug geschrieben. Also am Anfang gibt er mir einfach sehr, sehr viele Optionen und sagt mir am Ende eigentlich wie eine prall gefüllte Menükarte im Restaurant und dann sagt mir der Kellner eigentlich so gegen Ende, ja, aber von den 10 sehr, sehr leckeren Speisen, die wir da aufgelistet haben, kannst du dir eigentlich nur 3 aussuchen. Kannst du eigentlich nur aus 3 wählen. Und so ein bisschen empfand ich Ein mörderischer Sommer, nämlich dass vieles, was wir am Anfang angeteasert wurde oder aufbereitet wurde, als möglicherweise von Interesse oder von Relevanz, sich dann am Ende dann zusehends abflachte oder dann einfach ohne Vergessenheit verschwand. Niemals so ganz, denn zum Beispiel Ping-Pongs Brüder, Mickey und Bubu, die spielen ja auch bis zuletzt eine Rolle, will heißen, sie sind präsent bis kurz vor Ende des Films. Aber ich finde ihre Handlungen, ihr Handlungsstrang, ihre Figuren sind eigentlich für mich, ihre Entwicklung wenig interessant. Zumindest nicht für die Rahmenhandlung, die das Ganze bestimmt, nämlich dieses Familiengeheimnis, die dahinterliegende Tragödie und auch das Verbrechen. Und so ging es mir eben mit einigen Figuren. Und ich glaube, daher rührt auch mein Empfinden, den Vater von Elian zu Beginn gar nicht wirklich kennengelernt zu haben. Denn als gegen Ende des Films, ich versuche so vage zu bleiben, wie es geht, damit uns Menschen auch noch folgen können, die den Film nicht gesehen haben. Wenn er gegen das Ende des Films eine zentralere Rolle einnimmt, auch eine aktivere Rolle und physisch präsentere Rolle, da hatte ich das Gefühl, ich habe den eigentlich nie zuvor gesehen in einem Film, außer in Flashbacks.
Stimmt.
Und dachte, ach, der wohnt bei denen im Haus. Ist ja interessant. Und es kann auch durchaus mein Versagen sein, dass der einfach vorher gezeigt wurde oder einen kleinen Moment hatte und ich habe den einfach verpasst, weil gerade weggeguckt oder über andere Sachen nachgedacht, die der Film so zeigt. Aber ich hatte das Gefühl, seine Figur zum Beispiel wird nicht mir rechtzeitig etabliert als Figur, auf die es zu achten gilt.
Hat er aber quasi in einem der allerersten Sätze schon. Der kommt nämlich mit ihr zusammen an und der wird auch in dieses Haus reingekarrt. Das ist wirklich nur 2 Sekunden oder sowas. Der wird nur ganz, ganz kurz erwähnt. Also von daher, ich gebe dir da auch definitiv
zum guten Teil recht. Es erinnert mich aber auch so ein bisschen, andererseits sollte ich es ja mögen, weil es erinnert mich eigentlich an so ein klassisches Agatha Christie-Szenario und die mag ich ja gerne. Also insofern, dass es immer am Ende irgendein Verwandter noch eine Rolle spielt, der den ganzen Roman hinweg eigentlich nur nebenbei erwähnt wurde. Ach, das ist der Onkel Sir so und so, der lebt im Gartenhaus, achte nicht auf den. Der, der ist merkwürdig seit ein paar Jahren. Und dann liest du weiter, also lese ich weiter und irgendwie 143 Seiten später heißt es dann, ja, der hat meine Schwester umgebracht. Nicht, dass der Film das hier macht, aber es ist schon so vergleichbar. Ich fand tatsächlich aber in einer, weiß nicht, hätte ich glaube ich von vornherein gewusst, wie es bei einem Agatha Christie-Krimi in der Regel der Fall ist, dass es sich um ein Whodunit handelt, hätte ich da genauer aufgepasst. So dachte ich eben, okay, der Film will offenbar nicht, dass ich ihm groß meine Aufmerksamkeit schenke, also tue ich es auch nicht.
Mhm. Hast du den stellenweise als Whodunit empfunden? Hast du ihn am Ende als Whodunit irgendwie empfunden?
Als Krimi-Puzzle meinst du?
Ja, genau.
Nein.
Nicht. Nein, ich nehme mich auch nicht. Ich finde, der ist eher halt ein Psychogramm dieser Frau. Mhm. Und das finde ich auch das Spannende daran. Also ich gebe dir recht, dass man da Probleme mit haben kann, mit diesen vielen Optionen, die da geliefert werden. Und ich glaube, dieser Original-Cut, den es mal gab, bevor dieser Kino-Cut gemacht wurde, der war ja original mal knapp über 3 Stunden lang, dieser Film. Und wurde dann zurechtgekürzt auf knapp über 2 Stunden. Also die haben eine komplette Stunde weggesäbelt. Ich wäre doch mal neugierig, was da noch alles drin gesteckt hätte, weil ich denke, dass da einige von diesen etwas losen Fäden doch etwas mehr Substanz bekommen hätten. Ja, wurde dem Regisseur nicht gegönnt, leider. Aber ich finde, wenn man das halt als Psychogramm dieser Frau sieht und dies da im Kern geht, ist das super spannend in fast schon in Kapitel aufgeteilt, wo es wirklich um Beziehungen zum Menschen geht. Und ich glaube, das ist der Kern, warum dieser Vater erst so spät auftaucht, weil sein Kapitel erst am Ende dran ist. Weil es kommt halt erstmal das Kapitel Ilian und auch in Verbindung halt mit dieser leichten Liebesgeschichte, aber dann geht es ja auch viel um, ich würde sagen, Mutterbeziehung. Das ist da ein ganz, ganz dickes Thema. Um die Beziehung zu dieser Lehrerin ist ein ganz dickes Thema. Mhm. Dann am Ende halt die Beziehung zu dem Vater ist ein sehr großes Thema. Aber zwischendrin halt auch noch so kleinere Abschnitte, wo es auch wieder um Eliane Beziehung mit anderen Menschen geht, wie zum Beispiel mit dieser schwerhörigen alten Frau. Das ist ja auch, das kriegt ja auch so ein kleines Mini-Kapitel da drin. Dass sie im Ende immer wieder gezeigt wird, wie ihre Beziehung zu diesen unterschiedlichen Menschen aussieht und wie die miteinander interagieren und dann der Fokus da sehr kompakt drauf gelegt wird, aber dann verschwinden die Figuren auch erstmal wieder eine ganze Weile. Ist bei dem Beispiel mit der schwerhörigen Frau auch, die hat so eine ganz kompakte Passage, wo die beiden lachen, Quatsch machen, sich Sachen erzählen, auch dramatische Momente haben, sich auch Geheimnisse erzählen und so Insider entwickeln. Und dann ist sie erstmal plötzlich wieder verschwunden und dann geht's eben um diese, ich glaube, danach kommt halt diese Lehrerinnen-Geschichte. Ne? Also, ja, ich glaube, da will dieser Film den Fokus hinlegen und das funktioniert vielleicht gerade bei einer ersten Sichtung nur bedingt, weil man eben ganz andere Sachen erwartet bei so einem Film.
Ich möchte es auch nicht behaupten, dass ich Opfer meiner Erwartungshaltung wurde, denn ich glaube, dafür war die zu diffus oder zu, zumindest nicht konkret genug, weil ich ja schon beschrieb, im Grunde hatte ich ein vages Bild davon, was mich erwarten könnte anhand des Poster-Artworks, was ich gesehen hatte, aber schon, das hatte sich schon nach 5 bis 10 Minuten aufgelöst. Irgendwohin, ins Nichts. So, war weg.
Verpufft.
Und ich wäre ja auch komplett damit zufrieden gewesen, wäre das Ganze nur so ein Stimmungsbild des Landlebens in Frankreich 1970 gewesen. Und ich hätte da irgendwie so einfach ein paar pittoreske Landschaftsbilder gesehen, die uns der Film gar nicht so gönnt in dem großen Maß. Also nicht, dass der Film schlecht gefilmt ist. Also wunderschön aus. Ist sehr, 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 sehr kompetent gemacht. Aber ja, ich wäre damit auch irgendwie auch zufrieden gewesen. Mich stört dann eben nur zunehmend oft, dass ich merkte, okay, das will der Film auch nicht so wirklich. Da liegt auch tatsächlich nicht der Fokus. Und mich dann immer und immer wieder fragte, warum warum hat er denn das dann gemacht? Und jetzt, wo du es sagst, ergibt das für mich auch durchaus mehr Sinn, wenn du sagst, dahinter steckt vielleicht eine gut dreistündige Directors-Cut-Fassung oder eine erste Workprint-Fassung. Ich weiß ja nicht, ob es eine solche war und ob von vornherein Jean Becker klar war, er müsse einen zweistündigen Film abliefern oder ob er denn der Auffassung war, er könne hier ein dreieinhalbstündiges Epos draus machen. Ich glaube, das hätte gut funktioniert. Ich bin gar nicht so ein Fan von irgendwelchen Miniserien, die dann aus einem relativ schmalen Stoff dann gerne mal 6, 8 oder 10 Teile machen. Aber in diesem Fall dachte ich mir hin und wieder schon, ja, das ist eigentlich reizvoll. Ich hätte gerne mehr darüber erfahren. Ach, es ist weg, weil offenbar liegt der Fokus des Films ganz woanders, also das Interesse gerade. Und also genau, gerade bei der Figur der Lehrerin, da hätte ich gerne noch mehr erfahren, was die Brüder so umtreibt, gerade den Jüngeren, von dem man gar nicht viel erfährt, der immer nur so ein bisschen leidend guckt und sehnsüchtig guckt, der im Hintergrund steht, weiß ich auch ganz wenig von. Ich fand Mickey so als komödiantisch eher humoresk angelegte Figur sehr, sehr witzig. Eigentlich auch, sagen wir mal, tragikomisch. Ein tragikomischer Clown. Ein Mann, der offenbar eine Sportlerkarriere verfolgt, aber dann doch eben auch nicht mehr der Allerjüngste ist und eben auch gerne mal ein Bierchen zu viel trinkt und gerne mal Zigarette zu viel raucht und zu viel bumst. Das wird mir auch vorgeworfen. Also überrascht er, glaube ich, Ping-Pong ihn einmal sogar beim Coitus mit seiner Freundin und sagt, ach hier, ja, du könntest jetzt trainieren, aber ist ja klar.
Ja, das während der Hochzeit sogar doch auch, oder? Da erwischt er die doch auch da in der Kiste.
Ja, und wenn schon. Ping-Pong ist auch so ein, ich springe hier gerade thematisch voll extrem rum. Ich habe vorher die Butter als fast konservative Erscheinung umschrieben. Ping-Pong ist ja selber auch ein unglaublicher Spießer.
Total.
Ja,
vollkommen. Also am Anfang denkt man das erstmal nicht. So in den ersten 10 Minuten wirkt er noch recht locker. Aber dann wird das immer schlimmer. Das stimmt.
Ja, deswegen, glaube ich, kam ich auch darauf auf meine Frage, ob ich es möglicherweise verpasst habe, ob sein Alter denn eben thematisiert wird, weil er wirkt eben schon jemand, der so klassische patriarchalische Gesten auch liebt. Der gerne mal hier so in Richtung Isabella Adjani sagt, so na, so aber nicht. Also er ist dann letztendlich dann doch zu schwach, so ein Schluffi. Ich glaube, er bezeichnet sich selber doch mit viel, viel harscheren Worten, ist auch sehr, sehr selbstkritisch und sein kommentierender Voice-Over, wir sehen ja auch einen großen Teil der Handlung, wie du schon gesagt hast, aus seiner Perspektive, gibt mir auch die Gelegenheit dazu, sich immer selber so ein bisschen runterzuputzen. Aber ich glaube, er würde gerne den Eindruck erwecken, dass er sie und seine baldige Ehe, seine Beziehung mit ihr in der Hand hat.
Ja. Und auch so mit seinen Brüdern und so im ganzen Umgang, der nimmt da schon manchmal so ein bisschen diese Vaterfigur ein. Aber
ja, klar, wenn er mit dem Cabrio davor fährt, das ist schon so. Das sind, glaube ich, so die größten Momente in seinem Leben da.
Ja, das stimmt. Da strahlt er auch.
Da strahlt
der Schauspieler auch super.
Ja, da dachte ich auch, das hat mich so glücklich gemacht, als er da Mickey und Elian an der Straße aufließ, in diesem frisch zusammengeschusterten, also er arbeitet in diesem Oldtimer und dann hat er endlich zusammengeschraubt und fährt damit vor und er ist nie in einem Film so glücklich, nicht mal bei seiner eigenen Hochzeit oder als er hier Elian kennenlernt, ist er so glücklich, wie in dem Moment, als er da hier dieses Auto spazieren fahren darf.
Das stimmt, das ist auch der sommerlichste Moment im gesamten Film. Da geht richtig, eigentlich geht die Sonne ja gerade unter und eigentlich wird da auch noch irgendwie vorher, ich glaube, das ist auch die Stelle, wo vorher noch erwähnt wird, dass Sonnenuntergänge auch was traurig machen können, aber trotzdem ist das die glücklichste Stelle im ganzen Film, ja, weil die da auch als Familie so vereint sind. Ich finde, die Brüder sind irgendwie trotzdem in dieser Liebesbeziehungsgeschichte auch eine ganz, waren die für dich auch eine nette falsche Fährte?
Ja, schon. Ich hatte aber die ganze Zeit, trug ich in mir die Hoffnung, dass es nicht dazu kommen würde, weil ich einfach eigentlich nicht empfand, dass die Art und Weise, wie sie mir präsentiert wurden, da irgendwie eine Art von Interesse seitens Elian, also Isabella Adjani, hergab, weil ich dachte, was, das könnte jetzt passieren, ich bin es ja auch gewohnt, dass Filme dumme Dinge tun und einfach mal irgendwie Fässer aufmachen, die sich so organisch nicht ergeben und sie dann plötzlich sich dann in eine heiße Affäre stürzen lassen mit dem 18-20, der ist ja relativ jung, noch jüngeren Bruder.
Ja.
Aber ich war erleichtert, dass es nicht dazu kam. Aber ja, falsche Fährte, definitiv. Es gab diesen kurzen Moment, den ich dachte, oh nein, bitte, jetzt lehn nicht deinen Kopf zu ihr rüber, hier Mickey, und als sie da sitzt und eine rauchen am Straßenrand.
Genau. An der Stelle hatte ich das auch, aber auch wo sie da einmal, ich weiß nicht, ob sie da mit einem gerade Sport macht oder so, aber da in diesem Bikini-artigen Nichts da mit dem rumsportet, dachte ich auch, ach du Schande. Ja, also sie ist ja in diesem Film schon wirklich sehr häufig einfach quasi splitterfasernackt.
Ja.
Wirklich splitterfasernackt oder so gut wie splitterfasernackt. splitternackt. Und das ist eine Stelle, das ist so gut wie splitterfasernackt.
Ja, ja.
Und also der ist halt auch ein junger Mann und der hat eindeutig Hormone und er sieht sie halt auch, aber er guckt sie halt überhaupt nicht so an. Und das finde ich total schön gelöst von diesem Film, weil man halt mit irgendwie was anderem rechnet, wenn man sie so sieht.
Ja, 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 absolut. Das ist, also ein mörderischer Sommer ist was so, die Art und Weise, wie Isabella Gianis Figur präsentiert wird, also auch in ihrer Nacktheit, für mich so das, das Klischeebild dessen, was, glaube ich, US-Amerikaner als europäisches Kino dieser Zeit wahrnehmen. Das ist, in solche Filme gehst du einfach, um nackte Frauen zu sehen. Also, weil die Nacktheit ja auch unglaublich beiläufig ist und überhaupt keine zentrale Rolle spielt in den meisten Szenen. Natürlich wird sie eingesetzt auch von Elians Figur als Provokation in Richtung ihrer Familie zum Beispiel, als sie da diese Wanne sich mitten im Raum da in der Küche dann wäscht und einfach nackt auszieht und die Elterngeneration das quasi noch so kommentiert mit, ja, muss das sein, muss ihr nackt rumlaufen? Sie sagt, ah, ist so nichts dabei. Aber ich glaube, die Haltung des Films scheint auch zu sein, oder der Filmemacher, es ist ja nichts dabei. Weil irgendwann läuft sie so oft nackt rum, dass man sich denkt, ja, du, ja. Jo. Also für Titillation talkt das hier schon lange nicht mehr.
Ja, und sie macht das auch mit, also teilweise einer Natürlichkeit. Also wenn sie angezogen ist, eher kokettiert, eher unnatürlich. Aber sobald sie nackt ist, ist das eher natürlich. Und ich finde auch unglaublich, wie Ajani im Endeffekt eigentlich zeigt, ich weiß nicht, ob sie es wirklich war, keine Ahnung, oder ist, aber sie zeigt eine Art von Selbstbewusstsein mit sich und ihrem Körper, dass man da auch hinguckt und sagt, ja, okay, nee, alles ganz normal, weil sie halt einfach so ist, sich einfach ganz natürlich irgendwie verhält und überhaupt nicht wirkt, als wäre sie dabei irgendwie scheu, unsicher oder irgendwas in dieser Richtung. Sie wirkt einfach genauso, als hätte sie gerade was an, auch wenn sie nichts anhat. Das ist faszinierend, wie sie das spielt. Aber das wirkt halt auch trotzdem, dass, also in dieser Familie ist das natürlich sehr heftige Provokation und das hat natürlich auch Wirkungen auf alle Umstehenden, die das so mitbekommen, aber ich glaube vor allem halt wieder in Richtung Ping-Pongs Mutter, die am meisten da aufs Korn oder auf die Gabel genommen wird, ne? Ja. Weil die ältere Frau, die, ich weiß den Namen nie, aber die schwerhörige Dame, die ich sehr sympathisch finde, die interessiert das ja so gar nicht. Die schmunzelt immer und macht dann ihre Witzchen. Und ansonsten interessiert die das so überhaupt nicht. Das ist ein ganz faszinierender Gegenpart dann zu der Mutter.
Ja, ja, ja. Interessant für dich, ja, nochmal, um aufs Casting zu sprechen zu kommen, nur eine Radnotiz, aber das ist auch, glaube ich, eher so persönliches Geschmacksdingens als wirklich jetzt ein qualitatives Werturteil. Bei den Brüdern haben sie sehr darauf geachtet, finde ich, also für meine Augen sehr unterschiedliche Typen, Charaktere auch zu besetzen, altersmäßig auch sehr, sehr verschieden, aber auch was den Look betrifft. Ich konnte immer klar auseinanderhalten. Und weil du gerade sagtest, deswegen bin ich drauf gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich habe das Gefühl, so bei der Elterngeneration, die sahen für mich alle sehr gleichförmig aus. Also ich konnte sie visuell unterscheiden. So ist jetzt nicht, ich bin kein Mensch, der sich irgendwie, der sagt, eine 60-jährige Frau sieht aus wie jede andere 60-jährige Frau, das nicht. Mhm. Aber es wirkt alles sehr, ja, vielleicht war das aber eben auch bedingt durch die Art durch die Art und Weise, wie sie da eben leben auf dem Dorf, wie sie sozialisiert sind und so. Ich habe das Gefühl, die waren eben alle sich sehr, sehr ähnlich.
Ja.
Nicht in ihrem Naturell, aber in ihrem Look. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass da einfach eine etwas, im wahrsten Sinne des Wortes, differenziertere Handschrift oder etwas diversere Art und Weise gezeigt worden wäre in der Rollenbesetzung. Wirkte für mich eben alles so ein bisschen uninteressant gecastet. Nicht, dass die Schauspielerinnen schlecht sind, aber
ja. Also gerade auch diese Lehrerin ist ja eigentlich eine Schauspielerin, die würde sonst total untergehen. Ich kann mir die auch nie merken. Ich weiß jetzt schon das Gesicht im Endeffekt
Madame Montechari?
Glaube ich. Aber ihre Rolle bleibt halt kleben. Ne? Mhm. Das, was sie tut, bleibt kleben. Das, wie sie handelt, bleibt kleben. Aber dieses Gesicht bleibt bei mir nicht kleben. Das ist ganz interessant.
Das Gesicht bleibt nicht kleben. Das ist ja egal.
Das klingt auch ein bisschen komisch, ja.
Wie ist denn das mit den Flashbacks? Du hattest ja bereits erwähnt, oder ich hatte sie bereits erwähnt, bin ich mir sicher. Der inszenatorische Kniff ist ja zum einen, dass wir die Geschichte präsentiert bekommen als kommentierender Voice-Over aus der Perspektive von vier Figuren, glaube ich. Mhm. Ping-Pong, Elian, die Mutter von Elian und hilf mal im Gedächtnis auf die Sprünge.
Wer ist denn da noch? Lass mich mal eben.
Der Vater?
Ja, hat er, als er, ja, doch, wo er vorgegebenermaßen zu seiner Schwester fährt und irgendwie diesen Bus kriegen will und so, da ist er auch, ja, hast du recht.
Und es kommt relativ spät, ja.
Ja, genau. Und das ist auch viel kürzer als die anderen. Also, ne, sein Part ist einfach viel, viel kürzer an dieser Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Nee, wie ich hatte ja bereits beschrieben oder lamentiert, dass er so spät eine zentrale Rolle spielt, dass ich ihn zu dem Zeitpunkt fast schon abgeschrieben hatte.
Ich dachte, da wäre noch irgendeine Erzählerstimme gewesen, die auch nur ganz kurz vorkommt, weil, wo ich sehr überrascht war. Aber mir will gerade nicht mehr einfallen, wer. War es vielleicht sogar wirklich die etwas taube Frau? Hat die nicht sogar einen kurzen Part?
Bin ich sicher.
Oh Mist. Das hätte ich mir aufschreiben müssen. Ja, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
Ist auch nicht so wichtig.
Ja,
nee. Behaupte ich jetzt einfach mal.
Nee, am Ende wahrscheinlich nicht.
Der andere erzählerische Kniff ist ja diese Flashback-Struktur, was
also,
ich ja ganz cool gelöst fand.
Ich bin eigentlich ein totaler Hasser von Flashbacks. Ne? Mhm. Also gerade in Serien und auch in ganz vielen Filmen finde ich das ganz grauenerregend und interessant.
Zu der Texttafel, 2 Wochen früher, 4 Wochen früher.
Ja, oh, oder wenn das immer wieder passiert. Ich habe jetzt hier vor 2 Tagen so eine Liebesschmonzette gesehen, wo es auch die ganze Zeit in den Zeiten hin und her springt. Und also ich habe innerlich abgekotzt. Ich fand es grauenhaft. Aber jetzt
ein überstrapaziertes Erzählmittel, finde ich auch tatsächlich
mit dabei. Ja, und also oft ist das auch einfach so ein billiger Zauberer, Taschenspielertrick, der einfach schon vor 5 Jahren oder 10 Jahren nicht mehr gewirkt hat. Aber das Schöne ist, hier in diesem Film hat es mich überhaupt nicht gestört. Mir ging es ähnlich wie dir bei der ersten Sichtung, dass ich die erstmal ganz am Anfang überhaupt nicht richtig als Flashbacks wahrgenommen habe, weil die halt auch visuell und tonal erstmal gar nicht so krass da rausfallen. Und das wird später immer mehr, bis man dann merkt, da läuft der Hase. Also gerade diese Sache mit der, war es eine Schaufel, womit sie da auf etwas nicht Gezeigtes einschlägt? Das ist ja auch so ein Flashback, wo man erstmal so denkt, was habe ich hier gerade gesehen? Warum habe ich das gerade gesehen? Und das wird erst viel, viel, viel später wieder aufgegriffen. Das finde ich hier sehr schön gelöst, weil es hier nicht wirkt wie ein billiger Taschenspielertrick, sondern wirklich wie wir tasten uns in dieser Person, der Eliane, so ein bisschen Zwiebelschale für Zwiebelschale weiter zum Kern vor. So, wo ist der Kern der, ich spreche es mal aus, der Kern der Neurose bei dieser Frau, ne?
Und ja, mochte ich. Ich nämlich auch. Und ich glaube, diesbezüglich ist diese meandernde Erzählweise, die der Film eben an den Tag legt, oder diesen Mangel einfach an erzählerischem Fokus zu Beginn, der ist für die Art und Weise, wie hier die Flashbacks eingesetzt werden, ganz hilfreich. Also zumindest den persönlichen Unterhaltungswert betreffend. Ich fand sie eben durchaus reizvoll. Da ich aber nicht wusste, dass das Ganze auf so ein Kriminalstück, auf so ein klassisches, also Whodunit würde ich es immer noch nicht nennen, aber schon so ein bisschen auf da gibt es ein Geheimnis, was es zu lösen gilt, hinausläuft, empfand ich die Flashbacks als nicht störend oder aufdringlich, sondern als authentisch interessant, weil ich sie nicht sofort mit einem ganz konkreten Kriminalfall assoziierte. Was eben der Fall gewesen wäre, wenn uns der Film zu Beginn, auf welchem Weg auch immer, durch einen erzählenden Voice-Over oder eine Texttafel oder irgendwas formuliert hätte, starb im Sommer, nun kehrt die Tochter zurück und blubdi blub. Ich versuche auch hier ein bisschen vage zu sein.
Mach das.
und zwar nicht besonders gut. Ich glaube, dann hätte mich dann wäre das wieder so in die Richtung gegangen, ich gucke Lost noch einmal. So, ja. Wir haben ein Szenario und fragen uns eigentlich die ganze Zeit bei allem, was wir sehen, okay, was ergeben uns diese, welche Hinweise geben uns zurückblenden darauf, was da wirklich passiert sein könnte. So empfand ich die einfach nur als beiträglich zur oder also gewinnbringend für die Stimmung, die dieser Film vermittelt. Und die werden ja auch erst mit zunehmender Laufzeit tatsächlich so konkret, dass sie wirklich uns auch Momente zeigen, bezüglich derer wir uns fragen, was ist da wirklich passiert, wie diesem Schaufelmoment. Oft sind es auch einfach nur so Momente, in denen einfach Pferdekutschen übers Land fahren oder Kinder spielen oder irgendwas passiert. Ein Mann läuft über einen Acker, ein Auto fährt über einen Acker, jemand winkt einer anderen Person zu. Und Das ist schon sehr, sehr geschickt gelöst, muss ich sagen. Also auch hier sehr diffus und deswegen auch nicht aufdringlich. Fand ich auch tatsächlich erzählerisch ganz cool.
Ja, absolut. Wie fandst du die allererste Einstiegsszene, also die, wo quasi die Titelmelodie läuft? Erinnerst du dich noch an diesen Wandernden mit dem Karren?
Auch eine Flashback-Szene, oder?
Auch eine Flashback-Szene, ja. Aber ich frage mich nach wie vor, wieso die da ist. Die ist ein komischer Einstieg in den Film.
Ja,
schon.
Ein
sehr komischer Einstieg in diesen Film und auch in diese erste halbe Stunde, weil die tonal zu dieser ersten halben Stunde einfach überhaupt nicht passt. Ist da vielleicht schon der erste Hinweis?
Ich müsste sie doch mal sehen, aber du hast ihn ja wiederholt gesehen. Du müsstest es eigentlich besser wissen als ich.
Ja, und jetzt ist mir noch viel mehr aufgefallen, wie sehr diese Szene aus dem Film rausfällt. Und die wird auch nie wieder aufgegriffen, näher erläutert, nochmal aufgenommen und irgendwie nochmal gezeigt oder irgendwo eingebunden. Dieser Flashback kommt auch nie wieder. Ich war verwirrt. Beim ersten Mal habe ich die, glaube ich, einfach so aufgenommen und gar nicht näher beachtet. Aber jetzt ist mir direkt aufgefallen, wie man in diesen Film reinkommt. Und das war ganz komisch, weil ich ja wusste, welches Gefühl mich in der ersten Hälfte erwartet. Und ich hatte es vorher fast vergessen, wie diese ersten paar Minuten oder Sekunden, Minuten aussehen. Seltsam. Ganz, ganz seltsamer Einstieg.
Ich habe es ja gar nicht als erzählerischer Rückblick auf Ereignisse in der Vergangenheit wahrgenommen. Ich dachte einfach, das ist die Zeit, in der Film spielt. Und musste mich daran erst, weil ich ja überhaupt kein Vorwissen hatte und wusste auch nicht, dass die Haupthandlung in der Jetztzeit im Jahr 1976 oder 83 war noch immer spielt, also in einer Zeit, die annähernd unsere Jetztzeit ist oder die der Drehzeit entspricht. Sondern ich dachte, ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Film, der spielt in längst vergangener Zeit, in vergangenen Tagen. Und das, was wir zu Beginn sehen, könnte eigentlich auch eher so aus den 10er, 20er Jahren stammen, ist so meine Erinnerung. Aber klar, auch aus dem Jahre 50, dann man hat bestimmt irgendwie nicht das modernste Gerät da gehabt auf dem Lande zu der Zeit. Aber danach muss ich mich erstmal so ein bisschen neu arrangieren. Dachte, ach nein, der spielt ja doch hier in den 80ern ganz offensichtlich. Aber habe das dann auch nicht weiter in Frage gestellt. Dachte, ja gut, das ist jetzt vielleicht. Weil ja, es ist eigentlich so ein, es wirkt ab wie so ein klassisches, sehr pittoreskes Landschaftsidyll. Könnte man jetzt auch so einen Maler hinsetzen mit einer Staffelei und was Schönes draus machen lassen.
Ja, und so ein bisschen visuell fällt er ja doch raus, weil ich erstmal gerade bei diesem Einstieg optisch an Herzog denken musste, Werner Herzog. Irgendwie hat sich das so angefühlt wie so ein Werner Herzog-Einstieg.
Was gab dir dieses Gefühl?
Ja, Werner Herzog hatte ja zu dieser Zeit so roundabout immer, das macht er eigentlich heute auch noch, aber damals sah das analog noch anders aus, sehr, sehr sehr natürliches Licht, wenig Gefunzel drumherum, wenig Lampen aufgestellt und auch wenig irgendwelche Diffuser oder sowas. Und er hat einen sehr harschen Look dadurch. Also und das halt oft in Kombination mit auch sehr schwülstiger Musik. Und genauso war dieser Einstieg auch. Und ich glaube, dieser harsche, etwas schmutzige, dreckige, etwas zeitlose, natürliche Lichtlook und eben diese schwülstige, etwas klassisch angehauchte Musikeinlage, das hat den Eindruck irgendwie erweckt. Ja. Weil danach ändert sich das schon ein bisschen, eben durch diesen Weichzeichner und vor allem durch das viel hellere, sommerlichere, orangenere Licht. Und da war der Eindruck plötzlich weg.
Ja. Naturalistischer vermutlich. Ich fand, also vieles, was wir später sehen, fühlt sich auch schon so in einem filmischen Rahmen authentisch an, in dem, was der Film eben ist, also in dem Kontext, den er uns eben bietet, aber sehr viel deutlicher nach dem Film. Die Art und Weise, wie uns Figuren präsentiert werden. Ich meine, Isabella Gianni ist eben auch eine, also wird uns eben schon so als übernatürlich erhöhte, so in ihrer Sexualität, wie sie uns zu Beginn präsentiert wird, Figur gezeigt. Die ist eben wie eine Marilyn Monroe, die in dieses unbeleckte, unbefleckte Dorf da reinkommt. Dann später nicht mehr, wie gesagt, das ist ja, wird ja auch gar nicht so groß zum Thema gemacht. Und dann später benutzt sie eigentlich ihre Sexualität oder ihre Nacktheit nur noch als zu provokanten Zwecken oder eben einfach nur, weil sie eben gerne nackt sein will und es wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Aber es ist, es hat einen hyperrealeren Look, finde ich, als das, was wir zu Beginn sehen, was eben wirklich so wirkt wie, ja, gänzlich ohne künstliches Licht gefilmt, einfach so mal draufgehalten, auch erzählerisch entkoppelt vom Rest des Films. war mir dann auch klar. Und ich habe mich gefragt, ich habe nur mal einmal kurz daran gedacht und dann auch den Gedanken verworfen, weil ich dachte, offensichtlich ist es nicht interessant genug. Oder vielleicht hat auch Jean Becker selber kein besonderes Interesse dran gehabt. Gut, von der Tatsache her, dass sie das verwendet haben, weil er das eben so, weil es eine Szene war, die er irgendwo noch im nicht als Schnittanfall am unter dem Schneidepult liegen hatte, aber einfach da war. Und er dachte, wir brauchen noch was Cooles für den Vorspann. Aha. Was interessant ist. Ich merke schon gar nicht, ich argumentiere das nicht gut, aber es wirkte eben so losgelöst vom ganzen Rest, den wir da sehen, dass ich da keinen inhaltlichen oder ästhetischen Bezug herstellen konnte.
Nee, also und ich stelle mir halt, wenn ich in so einen Film einsteige und weiß, wie diese erste halbe Stunde läuft, dann hat man da doch eine fahrende Hauptfigur, egal ob sie oder ihn, vielleicht ihn sogar irgendwie, ne, im Cabrio oder sowas oder in irgendeiner Karre mit seinen Freunden unterwegs bei irgendwie sommerlicher Musik oder so, das wäre eigentlich ein naheliegenderer Einstieg gewesen. Mhm. Aber das haben sie hier halt eben nicht gewählt. Das, ja, irgendwie spannend. Wahrscheinlich hat das auch einen tieferen Sinn, aber der hat sich bei mir jetzt auch beim zweiten Sichten nicht erschlossen. Das ist immer noch so ein, ja, okay, dann mache ich die Chipstüte nochmal in Ruhe auf, ich gucke nochmal hin und dann steigt aber der wirkliche Film ein. So halt, ne? Oh Gott, ich Banause. Oh je.
Nein, das ist schon in Ordnung. Du, ich hab mein Banausentum ja, und bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, auch schon offenkundig zugegeben. Ich habe dir nämlich gesagt, das ist jetzt nicht die Art von Film, glaube ich, die hätte ich komplett zu meinem privaten Vergnügen geguckt, angesehen hätte. Und in dem Moment, als der Abspann eben hier über dem Bildschirm wandert, mir gedacht hätte, ja, über den will ich auch unglaublich viel reden. Also das ist jetzt richtig, also von daher, das Banausentum liegt da ganz bei mir. Ich habe ihn sehr, sehr genossen, aber ich empfinde ihn eben auch als Film voller erzählerischer Makel und etwas, was mich nicht durchgehend fesseln konnte tatsächlich. Ungleich zur letzten halben Stunde, deswegen ist es auch ein bisschen schwer, so rumzulavieren und nicht einige konkrete Ereignisse so der letzten halben, dreiviertel Stunde anzusprechen, die dann wirklich durchaus wieder packend waren. Aber bis dahin, ich dachte eben lange Zeit, ohne auf die Uhr geguckt zu haben, anderthalb Stunden, weiß ich nicht, was willst du von mir? Und ich glaube, der Schaufelmoment, der Schaufel-Flashback, als wir dann eben wirklich sehen, was da passiert ist, das war so für mich der Dammbruch-Moment, der eskalierende Moment in mehrerlei Hinsicht, also für Isabella Gianis Figur, für Eliane, als auch für mich, indem ich sagte, oh, okay, jetzt ist es spannend.
Ja, jetzt passieren dann halt auch richtig viele Dinge.
Ich meine, es passiert vorher auch interessante Sachen. Ich spoil jetzt mal so ein bisschen, wir erfahren, dass sie eben, dass ihr Vater nicht ihr leiblicher Vater ist. Wir haben diesen Moment, in dem sie an der Mutterbrust saugt, was irgendwie auch so ein verstörender Moment ist, ja.
Völlig bedrückend. Also ich habe das gesehen und wollte fast weggucken.
Ja.
Aber die Mutterbeziehung müssen wir gleich nochmal kurz, bitte. Mach erst mal weiter.
Nee, ich habe gar nicht mehr zu sagen. Aber bis dahin waren diese Momente eben auch so so diffus und für mich in meiner Wahrnehmung aus dem erzählerischen Kontext herausfallend, weil ich dachte, der Film hätte völlig andere Interessen, die eher lägen bei der Beziehung Elians zu ihrer Lehrerin oder bei der Beziehung Pingpongs zu seinen Brüdern, dass ich solche Momente, in denen sie dann eben an die Brust ihrer Mutter geht und sich auch in anderen Momenten in etwas abgeschwächterer Form sehr, sehr kindlich, regressiv verhält, habe ich immer so abgetan mit, oh ja, okay, die ist merkwürdig, aber der Film wird mir schon, das ist merkwürdig, aber der Film wird mir schon rechtzeitig sagen, wann es irgendwie darauf zu achten gilt, weil diese Momente tauchen auf und dann geht es wieder um was völlig anderes. Rückt der Fokus wieder ab und wir erfahren plötzlich irgendwas über Mickey, was wir eben vorher nicht wussten. Und das dauert, bis der Film wirklich sagt, so, jetzt gehen wir mal zum Kern allen Übels.
Das stimmt.
Zur großen Tragödie der Elian.
Knall auf Fall. Dann geht's ja doch am Ende ziemlich flott hintereinander weg.
Oh ja, da passiert eine Menge. Also die letzte halbe, dreiviertel Stunde ist dann gar nicht mehr meandern. Die ist dann einfach, die ist erzählerisch unglaublich dicht.
Und die ist dann auch mörderisch.
Die ist auch mörderisch, ja.
Obwohl ja, also dieser Film überhaupt, also fast nichts explizit zeigt. Also sowohl bei, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen tiefer in den Spoiler-Part, ne? Sowohl bei dieser Vergewaltigungsgeschichte ist der visuell nicht explizit und halt eher bedrückend durch die Dinge, die nicht gezeigt werden, mit wenigen Ausnahmen. Aber auch bei dem Rachefeldzug auf der Vaterseite, auch da wird ja einfach, das bleibt ja komplett der Fantasie überlassen. Und das finde ich oftmals störend, weil ich gerne auch irgendwie das ein oder andere sehe oder mitbekomme. Und in diesem Fall fand ich es total passend. Und ich fand es vielleicht an ein oder zwei Stellen erschreckender, als wenn sie es mir gezeigt hätten. Mhm. Ging dir das ähnlich? Oder hat dir da was gefehlt?
Nee, mir hat es überhaupt nicht gefehlt. Ich fand es als unglaublich eindrücklich. Das hat mir absolut zugereicht, weil wie so oft ist natürlich das Kopfkino ein sehr viel eindringlicheres, brutaleres, viszeral packenderes als das, was wir tatsächlich auf der Leinwand jemals sehen könnten. Es wäre wahrscheinlich sogar antiklimaktisch, hätten wir gezeigt bekommen, Achtung, jetzt riesengroßer Spoiler, wie der Vater eben die Vergewaltiger seiner Frau umbringt. Nämlich wahrscheinlich einfach mit einer Klinge an den oder in den Hals oder einem Pistolenschuss in den Kopf oder einem Schlag mit einem Brett sonst wohin. Also es wird wahrscheinlich nicht annähernd so brutal gewesen sein, wie das, was bei uns in diesem Moment im Kopfkino stattfindet. Von daher, ich fand das schon sehr, sehr gut gelöst auch so.
Ja, fand ich auch.
Weil ich glaube, die Offenbarung, also die Tatsache allein, dass wir eben erfahren, dass Eliane auf ihrem geplanten Rachefeldzug oder auf der bei der Ergründung des Mysteriums ihrer Kindheit und dessen, was aus den Vergewaltigern ihrer Mutter wurde, nicht weiterkommen wird und dass der Vater sich eigentlich schon Jahre oder Jahrzehnte darum gekümmert hat, das ist Schock oder Überraschungsmoment genug. Da braucht es dann gar nicht noch explizite Gewaltmomente. Die wären dem, glaube ich, einfach der Stimmung eher abträglich gewesen in dem Moment.
Ja, und auch so ist es ja bei der Vergewaltigungsszene, wie diese drei Männer sich verhalten, ist schon so abscheulich, so fürchterlich und man entwickelt, finde ich, beim Zusehen so eine, also ich hatte richtige Wut, ich war körperlich richtig sauer auf diese Menschen und das schafft er mit dann doch recht wenig Mitteln. Das wird nie unglaublich lang ausgeführt, das wird nie unglaublich explizit gezeigt, es wird halt viel angedeutet, es wird die Brutalität hier und da in Szene gesetzt. Aber das reicht vollkommen aus, um einen emotional völlig aufzuwühlen.
Ja, mir ging das auch unglaublich nahe. Ich glaube auch, genau wie du es beschreibst, auch eher aufgrund der Tatsache, dass sie eben so relativ wenig zeigen und dass eben auch die Mutter das so scheinbar emotional entkoppelt, entrückt auch wiedergibt. Sie erzählt ja ganz, also in ihrem kommentierenden Voice-Over dann, wenn wir diese Flashbacks sehen, berichtet sie von der Vergewaltigung, als dann eben diese Männer, die sie am Tag zuvor schon, also am Nachmittag bei Tageslicht schon gesehen hat und die nach dem Weg gefragt haben und die dann nachts zurückkommen in ihrem Truck, kommentiert sie das damit, ich wusste, dass sie wiederkommen würden. Ja. Und das hat mich auch so getroffen, weil ich dachte, das ist wirklich eine Frau, die ist alleingelassen in der Mitte von nirgendwo und die weiß, dass gleich etwas eskalieren wird und etwas Furchtbares widerfahren wird, dem sie einfach nicht entfliehen kann. Und den ganzen Tag sich quasi auch den Rest dieses Tages in dem Bewusstsein durchlebt, dieser Tag wird nicht gut enden. Diese Männer werden wiederkommen. Die waren nur da, um zu gucken, ob denn mein Mann zu Hause ist. Und da ist es ganz offensichtlich nicht. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr getroffen. Und ich glaube, da könnte es, da kann kein noch so expliziter, sleaziger, exploitativer Rape-and-Revenge-Streifen mithalten, der mir an Schauwerten sehr viel mehr oft zeigt als das hier. Das ist einfach emotional, das ist so gut formuliert und auch auf der audiovisuellen Ebene so gut rübergebracht. Das hat mich echt gepackt, ja.
Ja, das geht mir auch so.
In seiner Nüchternheit gerade.
Ja, fühlt sich unglaublich real an und mehr möchte man dann auch gar nicht sehen an dieser Stelle. Ja, das ist schon, heftiger Moment. Ich merke es jetzt auch wieder, wenn wir drüber sprechen. Also das ist eine Stärke des Films, solche Emotionen so formulieren zu können, so einem mitgeben zu können. Und das ist ja auch wirklich der Punkt, wo man dann endgültig von diesem Film erwischt wird und auch einfach emotional völlig drin ist in dem Ding. Zumindest für eine Weile. Dann kommen ja auch wieder ein paar entrückte Momente, wo man die Augenbraue hochzieht. Aber also das ist schon stark.
Ja. Ich glaube, ich bin nicht sicher, dieser Moment mit diesem Flashback mit der Vergewaltigung, der ist so, ich kann zeitlich nicht mal ganz einordnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist vor der Hochzeitssequenz.
Ja.
Und das war tatsächlich so ein, die hat es wiederum so ein bisschen schwer gemacht, weil ich dachte, eigentlich sind wir da schon so auf der, auf der finalen Geraden, um jetzt mal eine Rhetorik zu benutzen, die Mickey wahrscheinlich gefallen würde, der hier als Radsportler. Wir sind wirklich so in der Zieleinfahrt und ich dachte, okay, jetzt geht es tatsächlich um die Auflösung dieses Mysteriums. Was ist da genau passiert? Wird Eliane den Vergewaltigern ihrer Mutter auf die Schliche kommen? Was ist da noch mit ihrem Vater? Oh Gott, da gab es auch einen übergriffigen Vorfall und sie hat ihm mit der Schaufel alles übergebraten und so weiter und so fort. Und dann haben wir eben noch diese relativ lange Hochzeitssequenz, bei der wir eben auch nochmal mehr über Ping-Pongs Gefühlsleben erfahren. Und die hat mich wieder so ein bisschen rausgeholt, leider aus dieser sehr, sehr dichten, sehr packenden Stimmung, weil ich dachte, im Grunde wurde seine Figur für mich ab dem Moment, in dem eben Elians Geschichte so tragisch wird und die ihrer Mutter so persönlich, so packend, wirklich so unglaublich mitreißend, ganz plötzlich ganz uninteressant.
Und unsympathisch. Ganz unsympathisch.
Ja, oder? Auch dieses Selbstmitleidige. Und dann hören wir eben auf der Tonspur, ja, endlich behandelte sie mich wie das, was ich schon immer war, ein Trottel. Und ich dachte, also ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie, will der Film nochmal irgendwie mit Nachdruck uns vermitteln, dass wir Ping-Pong ganz unsympathisch zu finden haben? Oder ist das redundant und einfach Zeichen von einem schwachen Skript? Ich bin nicht ganz sicher.
Vielleicht hat ja auch, ich weiß gar nicht, ob es ein Autor oder eine Autorin ist von dem Buch, um Himmels Willen, oh je, nee.
Sebastian Chapuisot klingt eher männlich.
Gut, also dass dieser Autor vielleicht auch nicht unbedingt mit dieser Institution der Ehe so per Du ist, weil er wird ja auch, dieser Mann verändert sich ja auch innerhalb dieser Eheschließung komplett von dieser irgendwie nette, ganz charmante, aber irgendwie immer höfliche und freundliche und ruhige Trottel zu später dann eine Art wüster, emotionaler, spießiger, verklemmter Schläger.
Ja.
Und das passiert alles durch diesen Hochzeitsmoment, wo sie halt abwesend ist und plötzlich ist er danach vollkommen verwandelt und verwandelt sich immer weiter. Also das ist, für mich fühlte sich das total an wie ein Seitenhieb in die Richtung der Ehe, was das mit Menschen machen kann oder mit Beziehungen machen kann. Ist überhaupt kein Kern und kein Fokus dieses Films, aber irgendwie dennoch ganz interessant, wie heftig das ausformuliert ist.
Das hat mich auch, also ich habe es jetzt kritisiert, weil ich sagte, in dem Moment liegt darauf nicht mein Fokus oder einfach mein Interesse. Mein Hauptinteresse, was jetzt auch einfach nur ich sein kann und vielleicht andere Menschen komplett anders geht, geschenkt. Dennoch muss ich natürlich sagen, es ist psychologisch sehr gut und sehr richtig beobachtet, was der Film da macht. Es ist wirklich so. Also für die, gemessen an der Kürze der Zeit, die eben Ping-Pong dann noch auf der Zielgeraden des Films hat, nämlich eigentlich nur noch wenige Minuten, lass 10 Minuten sein, die er überhaupt noch in Erscheinung tritt, ist das schon sehr, sehr gut formuliert, was denn dieses Eheleben oder dieses drohende Eheleben mit einer, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist er sich nicht mehr ganz sicher, oder glaubt er noch, dass sie schwanger ist? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, er glaubt es ja erstmal und dann kommt sein völliger Wutausbruch und ab dem Moment glaubt das nicht mehr. Ja.
Stimmt, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut formuliert in Bild wie Tonsprache, auch auf Drehbuchebene, was so die Aussicht auf ein bürgerliches, konventionelles, spießiges im weitesten Sinne Leben mit einem, ja, ich glaube, der Film will argumentieren, dass Ping-Pong noch relativ jung ist, aber auch nicht mehr ganz so jung, mit einem Mann wie Ping-Pong eben macht, der gerne ein bisschen autoritärer und cooler und vielleicht auch väterlicher wäre, als er dem ist. Letztendlich ist er dem auch ein Trottel. Und er fängt dann auch wirklich so an, sich in die klassische, so diese klassische Männerrolle zu begeben, die da sagt, was ziehst du dich immer wieder so sexy an?
Knöpf dich mal zu.
Ja. Dieses vorgeschobene, beschützende, was im Grunde eigentlich nur zur Bewahrung des von ihm als Eigentum identifizierten Menschen in Form von Eliane gilt. Das ist schon so, also das macht der Film sehr, sehr gut, in diesen wenigen Sätzen. Also erstmal dieser inhaltliche Bruch, dass wir ihn eben unmittelbar vorher darüber lamentieren hören, was er denn für ein armes Würstchen ist und dass er sich eben auch als solches selber erkennt. Nur um dann damit zu brechen, dass er reinkommt und sagt so, ja, hier, was machst du denn hier? Und irgendwie hier den Befehlsgeber raushängen lässt. Und da fand ich auch dieses Stilmittel des erzählenden Voice-Overs auch sehr gelungen eingesetzt, weil das kann ja auch in vielen Filmen sehr störend wirken. Im Sinne von, ach, du erzählst mir was ich jetzt auf einer Bildebene mir viel lieber kommunizieren lassen wollte. Ja. Aber in dem Moment, in dem dieser Bruch stattfindet, zwischen introspektiver und geäußerter Perspektive, fand ich das einfach sehr cool.
Ja, stimmt. Aber ich verstehe schon, dass dich die Hochzeitsszene an dieser Stelle der Geschichte ein bisschen rausgerissen hat. Mir ging es ähnlich mit, in Anführungsstrichen, der Ermittlungsarbeit von ihr. Weil diese Ermittlungsarbeit, ich habe das gesehen und dachte, was, ich weiß, was die Frau am Ende eigentlich vorhat mit diesen Männern, wenn sie die findet. Mhm. Aber es erschließt sich mir überhaupt nicht, ob sie da irgendeinen stringenten, sinnvollen Plan verfolgt. Also das ist für mich so rumgestochert und rumprobiert, okay, und ohne Netz und doppelten Boden, mit Ausnahme von jetzt dieser Sache mit der Lehrerin und dem Spiegel da, ne? Aber also
ihr Plan, ja, den sollte vielleicht
Plan. Noch formulieren. Was passiert
was für ein
genau?
Plan?
Ja, genau. Das ist irgendwie, versucht sie diese Männer aufzuspüren, aber liefert sich da auch völlig aus, hat sich keinerlei Schutz besorgt, hat keine Waffe dabei, hat einfach nichts in der Hand und begibt sich da komplett in diese Situation, als könnte ihr das alles gar nichts anhaben. Aber wenn das jetzt wirklich diese richtig fiesen Vögel wären, die sie denkt, dann wäre sie doch am Fliegenfänger, die wäre doch geliefert, oder nicht?
Vermutlich, ihr Plan ist ein solcher, glaube ich, der nur in einem filmischen oder in einem Roman-Kontext funktionieren kann. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Jean Becker und sein Drehbuchautor das irgendwie darauf anlegen, dass wir jemals glauben könnten, der Plan könne funktionieren, weil er ist so, also im Grunde zieht er ja darauf ab, dass sie in dem Bewusstsein, dass sie körperlich nichts gegen diese Männer, die mutmaßlich ihre Mutter vergewaltigt haben, und einer von denen auch mutmaßlich dann eben auch folgerichtig ihr Vater ist, ausrichten kann. Also körperlich kann sie denen nichts anhaben. Sie kann es nicht mit einem Baseballschläger durch die Gegend ziehen und den als Überbraten und wechseln.
Wäre ein anderer Film, ja.
Er will sie also in eine Situation bringen, in denen diese Männer basierend eben auf kriminalistischen Erkenntnissen basierend verurteilt werden für eine Straftat, die sie nicht begangen haben. Nämlich, dass sie als Sexsklavin gehalten haben irgendwo.
Aber sie formuliert zwischendrin schon, und das eigentlich ja schon, sobald der Film tonal das erste Mal wechselt, also in ihre Erzählperspektive, formuliert sie sehr klar und deutlich, dass sie diese Männer umbringen möchte. Aber ich sehe nie, dass sie sie auch umbringen möchte.
Nee, sie richtet sich da so eine Liebeshülle ein, die sie vorgibt als, weiß nicht, Sexgefängnis getaugt zu haben und versteckt dann eben auch Hinweise darin, in diesem Raum darauf, dass eben diese Männer sie brutalisiert haben und hier quasi so als gefangen gehalten haben, als Sexspielzeug, wie auch immer. Ich bin da ein bisschen ratlos bezüglich der korrekten Art und Weise, das auszudrücken. Es ist einfach so ein absurdes Szenario tatsächlich, weil das würde ja auch bedeuten, dass sie quasi die ganze Zeit ein Doppelleben geführt hat, trotz der Tatsache, dass sie eben in diesem offenbar sehr, sehr kleinen Dorf wohnt, in dem sie auch ständig präsent ist und nah bei ihrem Partner, zukünftigen Ehemann, und dennoch die Zeit gehabt hätte, jeden Tag irgendwie in dieser Sexhöhle Liebesdienste für wildfremde Männer zu leisten. Also ihr Plan ist nicht wirklich...
Das ist auch der Punkt, wo mich der Film für eine kurze Zeit wirklich vollkommen verliert, weil dieser Plan ist totaler Käse, auch wie es rübergebracht wird, ist totaler Käse, und es entspricht auch einfach ansonsten überhaupt nicht dem, wie diese Frau fühlt und handelt. Eigentlich wäre sie eine, die da eher zu irgendwelchen Mordmethoden greift. Das wird einem zumindest vorher immer suggeriert, durch das, was sie auch selber erzählt und denkt und auch eigentlich, wie sie handelt, dass sie halt eine sehr direkte Handlerin ist und nicht so eine, die um die Ecke plant und nochmal um die Ecke plant. Mhm. Und dieser Plan ist einfach nur bescheuert. Also, es ist doch so. Es ist Käse. Es ist einfach Käse.
Es ist so ein Plan. Da bin ich mir eben auch gar nicht ganz sicher, so hinsichtlich der Intelligenz des Films oder der daran Beteiligten, ob sie denn von uns erwarten oder sich erhoffen, dass der Plan nicht funktioniert. Also, dass ich davon ausgehe, als wacher Zuschauer, dass der Plan nicht funktioniert, weil das war tatsächlich die ganze Zeit meine Hoffnung. Ich dachte, oh nee, bitte, bitte tut das jetzt nicht, lass das bitte nicht in die Richtung gehen, in der wir dann am Ende irgendwie diese zwei mutmaßlichen Straftäter haben, von denen auch irgendwie schon so klar ist, weil es zu einfach wäre, dass sie es nicht gewesen sind, die ihre Mutter vergewaltigt haben, lass sie jetzt bitte nicht in diesem Puffzimmer enden, und dann kommt die Polizei rein und sagt, halt, stopp, erschießt sie und entdeckt dann hinter dem Spiegel diese Hinweise, die sie da versteckt hat, und alle sagen, ach, guck mal, ja, oh, das waren hier wohl Menschenhändler. Na gut, alles klar, Abspann. Und ich dachte, oh bitte, also insofern, der Film hat mich dann eher doch noch gekriegt auf den letzten Metern, weil er eben diesen Weg nicht beschreitet. Er macht dann daraus tatsächlich die noch so eine bitterböse Pointe. Das ist die allerletzte Einstellung des Films, über die können wir auch gleich noch enden, in der dann eben Ping-Pong zum Charles Bronson seiner Zeit wird, zum Kent Kersey.
Aber ja, da müssen wir drüber reden. Das ist ein starker Moment.
Aber er geht nicht den offensichtlichen Weg oder den naheliegenderen Weg, der so einem klassischen, glaube ich, klassischen Krimi-Verlauf mehr geähnelt hätte. Dafür war ich dann doch relativ dankbar, ehrlich gesagt.
Das war ich auch, ja. Aber also gerade als sie das erste Mal, als sie diese Lehrerin in diesem Bordellzimmer oder wie auch immer man das nennen will, keine Ahnung, als sie sie da empfängt, da dachte ich wirklich, das war absurd. Es war einfach absurd. Und es gibt viele absurde Szenen in diesem Film und auch viele absurde kurze Augenblicke. Aber das war kurz Kinnlade runter und ein Hä? Wie bitte? Ich meine, die ganze Geschichte mit der Lehrerin, die ist auch wie so ein Fremdkörper, ne? Aber halt nicht in diesem Dorf, wie es Ilian ist, sondern die ist ein bisschen wie ein Fremdkörper in diesem ganzen Film mit dieser schrulligen, versoffenen Art und Weise und trotzdem dieser ja amorösen Beziehung zu Ilian. Ich hatte die Kinnlade schon am Boden bei der Kaffeeszene, obwohl es zu Ilian total gut passt, aber dass dann dieses Spiel mit der Bluse und dem BH und dann auch diese Knutscherei in dem Auto, es ist eine interessante Art und Weise, so eine Beziehung darzustellen. Also auch da war ich mehr als verwundert an dieser Stelle, weil auch diese Person so aus dem Nichts kommt. Die wird ja vorher auch nie, wurde die irgendwann erwähnt, diese Lehrerin, bevor sie da auftaucht das erste Mal in diesem Café?
Nicht, dass ich wüsste. Aber wie gesagt, nee, ne? Der Film ist auch, was das Personal betrifft, für mich ja sowieso grenzwertig überfrachtet.
Ja, und die gehen mit solchen Sachen dann auch so ein bisschen lasch irgendwie. Ja, also kommt aus dem Nichts und dann passiert all das in diesem Auto, in diesem Café. Und dann ist sie plötzlich halt diese enge Vertraute, die in diesen Plan einbezogen wird als einzige und dann weiß, wo diese Beweismittel versteckt sind. Also das ist irgendwie, das ist alles was Hanebüchen. Da wird halt der Schluss des Films zum Glück viel konkreter und auch wieder greifbarer und auch irgendwie wieder realistischer. Weil, ne, also diesen Realitätshalt hat der Film da einfach kurz verloren.
Ich glaube, je länger wir drüber sprechen, desto mehr fällt mir auf, dass ich mag Summa Summarum ein mörderischer Summa schon ganz gerne. Ja. Ich glaube einfach, es ist für mich ein Film der zwei Hälften. Für mich funktioniert tatsächlich die ersten zwei Drittel relativ gut, in der alles noch sehr mysteriös ist und eher auch so ein Sittenbild seiner Zeit ist und mich die Figuren interessieren. Wie gesagt, einige Figuren mehr als andere und die fallen dann eben auch die weniger interessanten Figuren irgendwann hinten runter, was dann auch okay ist. Aber und als Krimi so, auch als, ich möchte nicht sagen Action-Thriller, weil da fast zu wenig Action drin, aber durchaus auch ein sehr spannender, sehr treibender Thriller, der in der letzten halben, dreiviertel Stunde ist, funktioniert der für mich eben auch ganz gut, bis auf einige Etappenstopps wie die Hochzeit. Von daher, ich denke, ja, im Grunde ist dieses ganze Szenario redundant, auch wenn es einen hübschen psychologischen Moment ergibt. Ich kriege die beiden Hälften nur nicht so, oder es sind nicht die beiden Hälften, sondern die beiden Teile, ja, so zwei Drittel zu ein Drittel verhältnismäßig, was so die Spielzeit betrifft, nicht so richtig gut zusammen und vor allem hinsichtlich der Krimi-Handlung gegen Ende, bei denen ich einfach das Gefühl habe, da fehlen mir dann doch, damit die so für mich schlüssig ist, einfach so ein paar klassische Versatzstücke inhaltlicher Art, die mir der Film vorher hätte anbieten müssen, damit ich das so richtig zusammenkriege. Dieses ganze Szenario mit diesem Bordellzimmer und der Lehrerin und dass eben auch der Vater plötzlich eine zentrale Rolle spielt, nicht in Flashbacks, weil das tut er auch schon vorher, aber als Figur in der Jetztzeit, die auch noch da lebt, in diesem Haus, den wir aber eigentlich so gut wie nie sehen, bis auf wenige Sekunden zu Beginn. Das hätte der Film eben früher etablieren müssen. Das ist im Grunde auch so ein bisschen ein Sprung zwischen den Genres.
Ja.
Ich möchte jetzt keine anderen leuchtenden Beispiele nennen, weil ich glaube, es würde auch Filme einfach so mal eben so nebenbei wegspoilern, wenn ich jetzt sagen würde, so und so kriegt das sehr viel besser hin.
Ja.
Aber er macht im Grunde einen Sprung in so eine klassische Kriminalhandlung rein, Whodunit, weiß ich nicht, Krimi-Puzzle, ich weiß nicht, aber es ist schon ein Krimi-Rätsel im weitesten Sinne und entwirft Szenarien, die sich für mich nicht schlüssig ergeben aus dem, was ich in den ersten 70, 80, 90 Minuten sehe. Und ich glaube, da liegt dann so letztendlich auch ein bisschen so mein Hadern mit dem Film, dass ich denke, da ist vieles sehr Schönes drin, die Schauspieler sind wunderbar, Kameraführung wunderbar, auch der Score, den wir noch gar nicht erwähnt haben, von Georges Delerue, ist wunderschön, es ist ein wirklich handwerklich grundsolide gemachter Film. was Dialogseite und so weiter betrifft. Aber die Dramaturgie des Ganzen, also es, da hakt es einfach für mich einfach. Da kriege ich einiges nicht zusammen.
Ja, das ist auch der Grund. Normalerweise heule ich nie irgendwelchen verschollenen oder nie veröffentlichten oder sowas Langfassungen nach. Ne? Mhm. Normalerweise bin ich der totale Verfechter von die Kinofassung, die steht, oder sei es auch mal ein Director's Cut, den man oft genug gesehen hat. Aber dann ist die Kiste auch gut. Aber in diesem speziellen Fall hier glaube ich fast, dass solche Sachen vielleicht ein bisschen mehr Futter bekommen hätten. Denn gerade das mit dem Vater, sie ist so oft bei ihrer Mutter und da hast du völlig recht, dieser Kerl taucht da nie auf. Der ruft auch nie mal runter. Irgendwie,
dass könnt mir jemand braucht, was zu essen bringen, bitte?
Ja, oder
ich dass sitze er einfach, seit 14 Tagen. Keiner kommt oder mal das, hoch.
Dass er einfach oben am Fenster sitzt, wenn sie ankommt und dass man ihn kurz sieht oder sowas, das hätte ja gereicht. Aber das machen sie halt einfach nicht.
Ja.
Das ist ein Problem des Films. Definitiv ja. Das fehlt irgendwie. So ein bisschen die Raffinesse, genau solche Dinge halt eben noch da drin zu haben. Ja. Generell der Vater finde ich ein Mysterium. Wie hat sich für dich die Szene, die wichtige Szene für das, was dem Vater widerfährt, ich glaube auch da muss man einfach spoilern. Also die Szene
ist jetzt egal. Ich glaube, wir sind weit darüber hinaus.
Ja, ich glaube das auch. Wie hat sich die Szene, das für dich angefühlt, kurz was vor der Sache mit der Schaufel passiert, als es dann wirklich mal endgültig aufgelöst wird? Wie hat sich das für dich, war das eine väterliche Annäherung? War das ein kompletter Übergriff? Hat sie überreagiert? Hat er völlige Scheiße gebaut? Ich bin da auch bei der zweiten Sichtung vollkommen hin und her gerissen, wie sich das für mich anfühlt.
Es war, also in meinen Augen, eine absolute Übergriffigkeit. Jetzt ist es ja psychologisch durchaus weniger gradlinig, als es scheint, wenn wir es so wiedergeben, weil wir auch immer von seiner Figur als dem Vater sprechen. Er ist ja nicht mutmaßlich ihr leiblicher Vater. Und natürlich haben die diese gemeinsame Vergangenheit im Wissen darum, dass sie eben auch, sie weiß eben zu diesem Zeitpunkt auch, sie ist nicht seine leibliche Tochter. Dennoch ist es natürlich, erfüllt es absolut den Tatbestand des sexuellen Übergriffs, wenn gegen eine, ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt noch minderjährig ist, das macht der Film nicht ganz klar, glaube ich, ob sie da irgendwie 14 ist oder 16 oder 18. Sie wird von Isabella Gianni gespielt, aber hat sie eben so aufgebrezelt, dass sie aussieht, deutlich jünger aussieht, als dann in den Momenten, die in der Jetztzeit spielen. Also erfüllt für mich absolut den Tatbestand eines sexuellen Übergriffs. Ich weiß nicht, woher er genau rührt psychologisch, weil uns der Film, so habe ich es jetzt verstanden, beim einmaligen Sehen vorher eben also in keiner anderen Szene einen Anlass dafür gibt, dass der Vater eben so gepolt ist. Und auch Eliane scheint es ja zu schockieren, stark zu überraschen, dass ihr Vater so drauf ist.
Und das ist es, genau.
Ich konnte echt wenig damit anfangen, weil ich bin jetzt auch in solchen Dingen nicht geschult und ich will es auch nicht sein, weil ich glaube, ich könnte nicht mal nachts ruhig schlafen, müsste mich mit solchen Dingen irgendwie aus beruflichen oder sonst welchen Gründen irgendwie beschäftigen. Aber ich meine ja, wenn denn der Vater solche Neigungen, ich bin jetzt mal vage, weil ich möchte auch nicht mich in irgendwelche Kompetenzbereiche vorwagen, von denen ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, solche Empfindungen hätte, warum wartet er so lange damit? Ist es jetzt, weil seine Tochter zur Frau gereift ist oder seine Stieftochter und jetzt denkt so, ja, jetzt darf ich ja mal? Aber dieser Moment kommt eben so aus dem Nichts, ist für mich psychologisch so unmotiviert, dass ich wirklich Probleme damit hatte, das für mich, mir das schlüssig herbei erklären zu können, dass er sie da eben begrapscht.
Ja, genau.
Inklusive ihrer Reaktion darauf. Weil sie eben, aber gut, sie braucht doch die körperliche Kraft, um ihn niederzuschlagen und mit der Schaufel in den Rollstuhl zu prügeln. Ich komme extrem ins Rudern, weil für mich die Szene, ich weiß, warum sie da ist, aus erzählerischen Gründen, um quasi das Fundament für diesen Krimi-Fall zu bilden oder an dem mitzuwerkeln, neben dem ganzen Vergewaltigungsszenario, aber ich fand sie unmotiviert und auch nicht besonders elegant.
Ja, du hast das sehr gut zum Ausdruck gebracht, was ich versucht habe irgendwie zu sagen und nicht so richtig konnte. Also du hast da völlig recht, dass dieser Tatbestand ist vollkommen eindeutig, aber auch mir ging es da genauso. Ich war da jetzt beim zweiten Mal auch so hin und her gerissen, wie ich das finden soll, eben weil mir der Film von Anfang bis Ende, wie du es schon erwähnt hast, nicht einen Anhaltspunkt ansonsten gibt für die Motivation dieses Augenblicks und dieses Mannes. Der verhält sich ansonsten den ganzen Film über anders, wenn er denn zu sehen ist. Oftmals ist er einfach nicht zu sehen. Aber es kam aus dem Nichts Und irgendwie verschwindet es dann auch wieder im Nichts. Weil er sich ansonsten, wenn er sich irgendwie verhält, ja eigentlich wie ein integrer Mann verhält in irgendeiner Art und Weise.
Ja,
wie,
klar.
Wie einer, der wirklich ein klares Ziel verfolgt, der wird mir sonst nicht mal irgendwie als sexuelles Wesen irgendwie gezeigt, auch seiner Frau nicht gegenüber. Der benimmt sich da ja eigentlich eher sehr viel kühler, als man das erwarten würde in der Situation. Mhm. Viel ruhiger und geplanter und sehr fokussiert. Und in dieser einen Szene ist er ein komplett anderer Mensch.
Integer ist ein gutes und richtiges Wort. Der ihm angehaftete größte angebliche Makel ist ja, dass er ein Feigling ist. Das erfahren wir vorher. Das ist das, was seine Tochter und vielleicht auch heimlicherweise seine Frau über ihn denken, weil er sie eben nicht gerecht hat. Und er nicht in der Lage war, diese Männer ausfindig zu machen und sie ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Sondern quasi kapituliert vor der Situation und sagt, naja, nicht Lebe geht weiter, das ist jetzt sehr platt, aber sagen wir mal verkürzt, stimmt das schon so im Großen und Ganzen. Und dann leben die eben weiter ihren Alltag. Dann haben wir eben noch diesen Flashback, wo eben Mai Wen auch die junge Eliane spielt, in der sie eben erfährt, dass oder schlussfolgern kann aus dem Szenario, dass er nicht ihr leiblicher Vater ist und sie hat diese Hassgefühle auf ihn entwickelt oder diese Enttäuschung. Aber wir sehen eben nichts weiter. Also zwischen dem Zeitraum Eliane als Sechsjährige im Adoptionsbüro oder beim Arzt oder ich weiß gar nicht mehr, wo genau die da sitzen.
Das ist der Augenarzt.
Ja, richtig.
Da kriegt sie eine Brille.
Mhm. Ja, richtig, stimmt. Und diesen Moment mit Eliane als 16, 18, 20-Jähriger, ich nehme an, eher 16 als 20, beim Apfelpflücken. Und das ist ein Zeitpunkt eben in dem Film, in dem wir nichts vom Vater gesehen haben, außer wie er eben auf dem Bett sitzt, neben seiner gerade vergewaltigten Frau und sie quasi im Arm hält und sagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist, also, das ist einfach, das ich glaube,
ja, das hinterlässt einen sprachlos, ja.
Ja, ich glaube, das Wording heutzutage wäre von einem Twist oder von einem narrativen Hakenschlag zu sprechen. Aber ich finde eben, der Film hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht verdient. Ich verstehe, warum er der Film das macht. Warum eben, oder mutmaßlich auch Sébastien Chabrisseau in seinem Roman das so macht. Weil es ein interessanter Kniff ist und tatsächlich auch ein authentischer Schockmoment, also ein echter Moment, ja. In dem ich auch davor saß und dachte, oh wow, damit habe ich jetzt immer gar nicht gerechnet. Also in einem Konvolut aus unglaublich vielen Figuren und einem ohnehin schon relativ komplexen Plot springen zwischen verschiedenen Erzählperspektiven und auch Erzählzeiten, zwischen denen dieser Film ständig hin und her springt, ist das jetzt nochmal so ein Element, was jetzt in den Mix reingeworfen wird, was eigentlich fast schon zu viel des Guten ist, aber na gut. Ja. Aber ich kann es mir eben nicht erschließen. Es wirkt für mich so unglaublich unschlüssig und deswegen auch leicht ärgerlich, muss ich tatsächlich sagen.
Ja, es ist eine schallende Ohrfeige und man fragt sich danach, wofür hat man die jetzt eigentlich bekommen? Ja.
Weil also, ja auch nichts danach passiert, was...
Richtig.
Also klar, also darauf wird ja indirekt schon Bezug genommen, durch die Tatsache, dass eben dieser Vater im Rollstuhl sitzt. Aber ich habe das Gefühl, meine persönliche Wahrnehmung ist, und das ist jetzt vielleicht auch ganz, ganz böse, ist, dass dieser sexuelle Übergriff und Elians Reaktion, nämlich den Spaten zu nehmen und diesen dem Vater 10, 20 Mal über den Kopf zu braten, bis er eben gelähmt im Rollstuhl endet, eigentlich nur dafür da ist, um den Vater aus der Handlung rauszubringen, um ihn irgendwie mundtot zu machen. Weil man hätte ihn auch so ein Feigling sein lassen können, wenn es denn wirklich nur darum geht, dass Elian sich dazu berufen fühlt und deshalb ihr Antrieb, quasi das zu tun, was ihr Vater nicht getan hat, hätte man ihn nicht in den Rollstuhl packen müssen. Es ist aber sehr zweckdienlich, wenn man sagt, der Vater soll schon noch da sein, aber wir möchten eben, dass er quasi nicht präsent ist. Dann lass ihn uns mal in den Rollstuhl bringen und ihn in den ersten Stock verfrachten. Was tun wir denn dafür? Ach, das und das könnte doch passieren. Also es fühlt sich für mich alles eher an wie so ein, also sehr stark forciert, wie eher eine Zweckmäßigkeit als etwas, was sich organisch aus dem Stoff des Films ergibt und deswegen ärgerlich.
Obwohl jetzt mal ganz theoretisch, Patrick, vielleicht gucken wir beide aus der falschen Perspektive auf diese Szene. Mhm. Vielleicht wollten die Filmemacher eigentlich damit gar nicht so sehr den Vater charakterisieren und haben den nur als Mittel zum Zweck genommen und wollten vielmehr die Stärke von Eliane charakterisieren und zeigen, hey, das ist schon eine Frau, die einfach einen Mann hier mal eben zum Krüppel schlagen kann. Die wäre also auch fähig, solche Männer zu jagen und abzumurksen. Vielleicht wollte der Film uns das sagen und es ist einfach nicht gelungen.
Ja, das kann durchaus sein.
Ja, ne? Das wäre eine Möglichkeit, wenn man das so sieht. Weil eigentlich für den Vater ist das echt eine Randnotiz. Aber für sie hat diese Szene eher einen Impact,
ja,
was ihre Charakterisierung angeht.
Etwas, was ich viel zu häufig tue, was immer schlecht das Ziel ist, ist über Sachen nachzudenken, über Filme zu kritisieren, die es nicht gibt.
Die es aber nicht gibt, ja.
In dem Fall dachte ich, es hätte einfach bessere Möglichkeiten gegeben, um den Vater aus dem Mittelpunkt der Handlung rauszudrängen, weil sie offenbar diese Vaterfigur für Jean Becker und Sébastien Jabrisseau lange Zeit keine Rolle spielt oder zu spielen hat, weil sonst eben auch die Krimi-Handlung nicht mal so gut, die Thriller-Handlung nicht mal so gut funktioniert. Und es hätte wahrscheinlich einfach gereicht, hätte sie ihm einmal mit dem Spaten als übergegeben, er hätte eine dicke Platzwunde davon getragen oder meinetwegen eine Schädelfraktur, irgendwie sowas in der Art, und es hätte kommentieren Voice-Over ihrerseits dazu gegeben, von wegen, seitdem sprachen mein Vater und ich nie mehr miteinander. Mhm. Oder das war irgendwie unser Geheimnis oder was weiß ich. Und dann wäre es auch okay gewesen, hätte man den Vater in Schaukelstuhl oder in Ohrensessel setzen können, wie er da oben ein Buch liest die ganze Zeit, während seine Tochter da unten und ihre Mutter allerlei möglichen Schabernack treiben. Und
er wäre hätte auch, aber auch, ja. Das hätte auch geklappt, hätte er einfach nach den Taten, die er begangen hat, selber einen Schockzustand gehabt und hätte sich einfach selber weggeschlossen und mit der Außenwelt nicht mehr kommuniziert, was auch vollkommen das hätte ja vollkommen gepasst und auch zu der Beziehung mit der, also zu dieser Mutter und wie sie sich verhält, das wäre genauso gut gegangen. Deshalb dachte ich gerade auch kurz darüber nach, ob das vielleicht eigentlich eher so gemeint ist wie, Mensch, hier, wenn die ausrastet, die kann aber Leute wirklich quasi um die Ecke bringen oder eben so auf Leute eindrehen, also starke Frau, auch in körperlicher Beziehung, aber es wirkt leider auf mich überhaupt nicht so, das bleibt bei mir überhaupt nicht in dieser Richtung hängen.
Aber ich finde, das ist eine legitime Deutungsweise, die du gerade formulierst und auch eine sehr wohlwollende gegenüber nicht nur Eliane, sondern auch eben gegenüber den Machern des Films. Insofern, vielleicht auch einfach misslungen, wäre zu harsch.
Aber einfach nicht
falsch so wahrgenommen.
Vielleicht auch das, ja. Wir haben da falsch drauf geguckt.
Vielleicht ist ja die dreieinhalbstündige Director's Cut-Fassung sehr viel besser darin, das so zu formulieren.
Das wäre eben interessant zu wissen, ja.
Du, es hätte ja auch schon gereicht, tatsächlich sie und ihren Vater mal in einer Szene vorher zu sehen, wie sie eben miteinander sprechen oder eben nicht kommunizieren. Meinetwegen, wie sie nur in diesem Raum sitzen, in diesem tristen Raum, in dem der Vater den ganzen Film eigentlich verbringt und den wir nie sehen, wie sie da beide sich treffen und sich in die Augen gucken und
verbittert, eine Träne, irgendwas, ne? Ja. Ich weiß auch nicht.
Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mal kommentieren im Voice-Over gebraucht, genau, sondern einfach eine einfache Geste oder eine Träne, eine weggewischte Träne oder sowas.
Das kann Ajani ja eigentlich, das kann die Schauspielerin ja richtig gut, solche Sachen, auch rein über Mimik rüberzubringen. Also siehe Film Driver hier, ne, wo sie eigentlich quasi nur mit Mimik arbeitet und ganz, ganz wenig zu sprechen hat. Ist bei mir auch schon ein bisschen härter, als ich den gesehen habe, ne? Aber die kann das sehr gut, bei Possession ja auch.
Ich würde gerade sagen, also die einzigen Szenen, die sie in Possession hat, die sind auch nicht keine Dialogszenen, sondern eher so, wo sie in der U-Bahn-Unterführung sitzt und sich
nonverbale Ausraster, und das richtig, richtig gut. Also von daher, das hätte hier durchaus auch funktioniert. Sowas. Ja, aber das entweder haben sie es halt weggesäbelt zugunsten dieser Kinofassung, oder das haben die Macher halt auch eben einfach so ein bisschen zu sehr vernachlässigt.
Wird der Film am Ende, wird ein mörderischer Sommer zu Ping-Pongs Film am Ende? Wenn er denn diesen großen, noch irregeleiteten Moment verspäteter Rache hat?
Nee, ich glaube, da soll es nur abschließend zum Drama werden. Und ich glaube, Ping-Pong ist einfach Mittel zum Zweck. Der ist das Werkzeug, um diesen Schlusshammer zu setzen, um diesen der ganz kurzen, ganz knappen Rachefeldzug da durchzuziehen und eben auf diesem wahnsinnig starken, für mich wahnsinnig starken Schlussbild dann zu enden. Also sehr schön gefilmt vor allen Dingen. Also wahnsinnig stark inhaltlich, weiß ich noch nicht mal so, aber ich finde den visuell nochmal ein richtig schönes Highlight zum Schluss.
Inszenatorisch fand ich ihn auch echt heiß. Also hat mich durchaus gepackt, aber ich fühlte mich auch richtig, richtig böse manipuliert.
Ja.
Und auch ganz offensichtlich manipuliert. Ich lasse mich ja gerne manipuliert. Ich merke es nur nicht. Ich merke es nur bevorzugt gerne nicht so schnell wie hier.
Ja.
Weil ich schon Also 3 Sekunden, nachdem wir eben diesen Freeze-Frame sehen, in dem er eine Schrotflinte oder ein sonst wie eine Schusswaffe, ein Gewehr abfeuert. Ist eine
Schrotflinte, ja.
Auf einen Mann, auf einen Unschuldigen, dem aber eben zuvor hier Elian versucht hat, diese Vergewaltigung anzuhängen, weil sie eben in der Auffassung war, das sei einer der Schuldigen, dieses Ding ins Gesicht feuert oder sonst wohin, offensichtlich damit umbringt, dachte ich, oh, das, ja, wirklich, ja, ist ein tolles Bild, aber es ist auch richtig gemein, was da Japrisot und Becker machen.
Aber so offensichtlich auch mit der kommt doch da vom Abendessen mit oder vom Essen mit seiner Familie.
Ja,
die Familie guckt aus dem Fenster raus und dann kommt diese Schrotladung in quasi Slow Motion da in die Kamera gepustet. Also härter ins Gesicht geht's halt einfach nicht.
Ist das nicht, der ist doch gänzlich unbescholten, ne? Aber
ja,
völlig. Das, was Elian da angerichtet hat, nämlich dieses Sexsklavenzimmer, wie auch immer, diesen Sexknast. Ich habe überlegt, was passiert, wie verläuft die Handlung, nachdem der Abspann durch ist? Ich gehe davon aus, Ping-Pong wird festgenommen und wird sich das aufklären, weil sie ist ja komplett katatonisch.
Und die Lehrerin hat auch nur Fehlinformationen. Ping-Pong hat dementsprechend auch nur Fehlinformationen. Also da müsste die Polizei schon wirklich pfiffig sein, weil eigentlich sind alle, die das noch irgendwie, der Einzige, der das aufklären könnte, wäre der Vater.
Ja.
Der lebt ja noch. Der hat sich ja nicht irgendwie umgebracht oder so, was mich auch irgendwie gewundert hat. Irgendwie roch das alles nach. Der springt als Nächstes noch irgendwie mit seinem Rollstuhl vom Balkon oder so.
Das wird er aber nicht tun. Also er wird nicht springen. Nee. Er wird sich nicht äußern, denke ich mal. Also lebt jetzt auch die Familie von dem zu Unrecht erschossenen Menschen da zu Ende, leben wahrscheinlich zu Ende in dem Bewusstsein, dass ihr Papa, Ehemann,
Sexsklavin gehalten hat.
Genau, ein Sexsklavin betreibt oder sowas. Also,
richtig. Wahrscheinlich passiert genau das.
Wie gemeint.
Vollkommen. Also, das ist ein harter Schluss. Mächtig harter Tobak am Ende. Obwohl das auch, also das gerade diese letzten 10 Minuten auch so einen absurden Touch haben, dass das bei mir gebraucht hat, um emotional zu wirken. Das hat nicht in dem Moment funktioniert, sondern erst irgendwie mit ein bisschen Abstand.
Na, da geht es mir auch genauso. Tatsächlich, diese ganzen Weiterführungen an der Kette, so wie ich sie jetzt formuliert habe oder versucht habe zu formulieren, was ich nicht glaube, so richtig gut gelungen ist, aber sei es drum, das hat bei mir auch etwas länger gedauert. Dieses Gefühl, manipuliert worden zu sein, das kam sehr schnell, dass ich dachte, ach nee, komm, das ist jetzt aber auch wirklich, das ist auch so ein bisschen, also auch grenzwertig geschmacklos, was ich auch durchaus okay-isch finde, zu sagen, wir bringen sie jetzt quasi in diese psychiatrische Heilanstalt, sie ist komplett katatonisch, sie antwortet nicht mehr, sie ist nicht mehr ansprechbar, sie ist, hat irgendwie Gedächtnis verloren und so weiter und so fort. Quasi nur, um zu etablieren, dieses Szenario, in dem nochmal Blut fließt und es ein möglichst schockierendes Ende gibt. Und das ist in Ordnung. Es passt auch wiederum für mich nicht so richtig zu dem, was wir 2 Stunden lang gerade gesehen haben, was eben zu großen Teilen ein psychologisch doch durchaus auch feinfühliges, es passt nicht wirklich zur Tonalität von vielem, was wir zuvor gesehen haben. Ich kann es auch nicht besser auf den Punkt bringen. Ich glaube, ich habe es vorher auch benannt und ich möchte jetzt auch nicht rhetorisch jetzt hier im Kreis drehen die ganze Zeit. Ja. Passt für mich nicht so richtig. Es ist so die Art von Ende, über das man heute YouTube-Videos drehen würde, von wegen so und so Ending Explained.
Es ist auch kein starker Ping-Pong-Moment. Also sein Charakter entwickelt sich in die Richtung und das machen sie ja sogar relativ gut und stringent und das funktioniert für diese Person soweit. Aber du nennst ihn ja nicht ohne Grund dann Charles Bronson. Also da passiert schon noch mal was da.
Er will eben nicht länger Ping-Pong sein. Er will nicht so genannt werden.
Er sieht auch nicht aus wie ein schwitzender Racheengel, der irgendwie auf einer Mordtour ist. Er sieht dann halt wirklich aus wie ein Actionheld mit vollkommen versteinerter Miene, der durch die Gegend ballert. Das ist halt auch von der Art, wie es inszeniert ist, muss man wirklich eher an solche Actioner denken, die einen relativ emotionskalt lassen und nicht so sehr an wirklich emotional tiefen Action-Moment, wenn man so will. Da haben sie so ein bisschen in eine komische Schublade reingegriffen bei der Wahl der Mittel, wie das gezeigt wird.
Ja. Aber na gut, es ist eben, Also in meinen Augen eine erzählerische und geschmackliche Verirrung, ganz ehrlich. Aber ja, ja, es ist doch durchaus in Ordnung. Es ist tatsächlich, ich glaube, meine Wahrnehmung wäre auch eine völlig andere, wenn dieser Film, was er ja ist, zumindest so im letzten Drittel, auch als Rape and Revenge-Streifen angekündigt wäre. Mhm. Ist er aber ungleich zu Last House on the Left oder I Spit on Your Grave oder meinetwegen Straw Dogs oder sowas, ist er eben nicht. Das ist kein Film, der mir kommuniziert wird seitens des Marketings, seitens von Freunden wie dir, die mir diesen Film empfehlen, die mir sagen, hier, das ist übrigens so ein richtig fieser hier Rapid Revenge-Streifen. Kennst du doch, hast du schon x-mal gesehen, gucken sie dem.
Oh, dann hättest du aber, stell dir mal vor, ich hätte dir das so angekündigt und dann hättest du die erste halbe Stunde gesehen, dann hättest du doch schon dreimal auf die Uhr geguckt, was denn hier los ist, oder?
Ja, ich glaube auch, das würde sehr, hätte meine Wahrnehmung sehr verzerrt. So hätte hab ich natürlich sehr viel mehr Spaß an dem Film gehabt, tatsächlich, weil er am Anfang eben wirklich lange Zeit ein Mysterium, ich finde ihn sehr interessant. Ich empfand es auch durchaus als so ansprechend wie anspruchsvoll, die Schicksal der ganzen Figuren im Auge zu behalten. Wie gesagt, hier und da personell so ein bisschen überfrachtet, weil eben einige Sachen dann doch nicht so interessant ist, offenbar auch für die Filmschaffenden dahinter. Aber das Rätseln lange Zeit war eben auch Teil des Reizes. Und die Reize, die der Film bietet, so auf den letzten Metern, also in den letzten 30, 40 Minuten sind auch irgendwie beglückend und vor allem sehr viel unmittelbar befriedigender. Die Instant Gratification sozusagen, weil psychologisch bei weitem nicht sehr komplex, sondern eben auch einfach sehr, sehr plot-heavy. Aber der gefällt mir anders in dem Film besser.
Ja, definitiv. Also da, die zeigen den Cut ja eigentlich auch. Ne? Genau an der Stelle, wo die Ärztin versucht, das alles zu erklären, geht Ping-Pong ja auch einfach weiter und hört überhaupt nicht mehr zu. Und sie bricht dann ab. Und das zeigt auch sehr genau, dass auch an dieser Stelle der Film sagt, so ab jetzt ist uns das hier vollkommen egal. Wir machen jetzt hier was anderes. Vergesst das, Leute. Ja, ja. Das fand ich wiederum eine sehr geschickte Stelle, weil mir der Film da sehr klar, kurz, aber auch sehr eindeutig den Mittelfinger gezeigt hat. Und dann ist aber auch gut. Kann man so machen. Ist auch eine Entscheidung.
Ja, ja.
Wow. Ja. Ein Mammut irgendwie. Und der hat definitiv Makel. Hat er. Einige. Die lassen sich überhaupt nicht wegdiskutieren. Aber es ist dennoch ein Film, habe ich festgestellt. Und das ist auch der Grund, warum ich darüber gerne mal reden wollte. Der bleibt bei mir im Kopf. Der verschwindet nicht. Das ist kein Film, den man schnell wieder vergisst. Und das liegt jetzt nicht unbedingt nur an einer sehr, sehr schönen Szene gesetzten Isabelle Adjani, sondern das liegt halt auch wirklich an vielen tollen Szenen, Momenten, Ideen, an diesen Sachen, die ihm nicht gezeigt werden und emotional trotzdem so stark wirken. Also der hinterlässt eine Spur und das macht er gut.
Ein mörderischer Sommer.
Ja.
1983.
Ja, ist ausnahmsweise sogar wirklich sowohl Deutsch, Französisch als auch Englisch exakt der gleiche Titel. Ja. Selten genug.
Cool. Udo, das war gut. Ich war unvorbereitet darauf. Man hat es gehört, glaube ich. Ich bin mir sicher, da gibt es noch einige Unklarheiten, die ein Wiedersehen mit dem Film noch aus dem Weg räumen könnten. Aber bis dahin muss es noch ein bisschen warten. Und ein Gespräch darüber wird wahrscheinlich nie stattfinden. Aber vielleicht auch besser so.
Ja, ich finde aber auch, wir sind da genauso tief reingestiegen, wie es gut ist. Weil alles andere, ich glaube, der Film hat sowieso auf jeden auch irgendwie eine eigene Wirkung und hinterlässt irgendwie eine eigene Note, weil er eben auch so viele einzelne Elemente und Puzzleteile, haha, Puzzle wieder untergebracht, siehst du, Puzzleteile bietet, da kann jeder was für sich rausziehen. Und ich glaube, jeder auch wirklich so ein Ticken was Eigenes.
Sag doch mal, wo man dich noch hören kann. Wie sieht es eigentlich aus, wie steht es um dein Musikprojekt?
Ja, ich habe sogar wieder angefangen, ein bisschen Musik zu schreiben, aber es ist noch Welten entfernt, dass mal wieder was aufgenommen wird. Da habe ich ja immer, irgendwann kriege ich einen Rappel und dann mache ich an einem Wochenende irgendwie den Großteil von so einer kleinen EP fertig. Und noch ist der Rappel nicht da, aber ich merke schon, es juckt ein bisschen in den Fingern.
Und ein bestehendes Musikprojekt, das könntest du doch mal bewerben.
Low Orbit Drift, schaut einfach mal vorbei. Ich will da auch gar nicht so sehr die aktuelle EP bewerben. Hört einfach mal alles durch. Okay. Geht so in die Richtung Ambient, ruhige Töne, bisschen elektronisch, aber auch ein bisschen mit Klavierstreichern. Ich würde sagen, filmmusikalische Richtung, ohne dass es einen Film dafür gibt. Ich glaube, das trifft es am ehesten.
Mir hat es sehr gut gefallen, sage ich.
Oh, als das
musikalischer Laie, das Meinung wahrscheinlich nicht so viel zählt, aber mich spricht das ja sehr an.
Danke dir.
Ich danke dir, Udo.
Ich danke dir.
Und bis bald. Wir hören uns bald wieder, genau.
Ja, gerne.
Bye bye.
Ciao.
Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.